So wie bei der EM, öfters in Dortmund es gestürmt hat.
Es stürmt, es läuft hier.
Ein Dortmund-Gewitter.
Es läuft von oben herunter.
Ein Dortmund-Gewitter läuft über uns Hamburgern
gerade. Eine Gewitterzelle liegt über diesem Podcast und hat die erste Aufnahme getroffen, die wir aufgenommen haben. Aber wir lassen uns einfach.
Hat sie die komplett getroffen?
Von einem Gewitter nicht unterkriegen.
Ist sie komplett alles weg.
Moin, moin, Hamburg. Hier ist die Europameisterschaft 2024. Wir sitzen hier bei Markus an Günter Mast seinem Schreibtisch. Und Oliver sitzt da, wo Paul Breitner seinen Vertrag unterschrieben hat.
Und er sieht so missgelaunt aus wie Paul Breitner nach einem Jahr in Braunschweig.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei der Blutgrätsche Hamburg.
Ja, hier ist die Blutgrätsche aus Hamburg und wir sprechen über die Europameisterschaft, die in unserer Stadt stattgefunden hat. Vier Spiele.
Na, es gab fünf Spiele oder sogar sechs.
Ja,
fünf
Spiele, also da bin ich mir auch
sicher. Fünf Spiele gab es.
Ich kann auch ziemlich genau sagen, was es für Spiele gab. Unter anderem gab es natürlich das Topspiel Portugal gegen Frankreich, in dem sich dann Frankreich letztendlich durchgesetzt hat. Aber was für eine unglaubliche Prominenz wir hier hatten. Mbappé und Ronaldo waren, glaube ich, im welchen Hotels? Also sie wurden auf jeden Fall von Fans belagert.
Sie waren doch im hier in
ja, im Side-Hotel. Im Side-Hotel,
glaube ich. Side-Hotel und die anderen, Side anderen und der anderen, anderen Kühne waren die doch.
Bei Kühne?
Hier,
Block meinst du, oder wie?
Nee, an der Alster.
Im Élysée, oder?
Ach, im Élysée. Das
nein,
ist,
nicht im Élysée, das ist ja Eugen. Nee, hier, das Schicke.
Das Schicke, das Neue, wo das Interconti damals stand.
Ja, genau. Das olle Interconti stand, da ja, wo ja. Jetzt euer Sponsor da immer hochfällt.
Um das hatte Eugen Block damals auch gekämpft, um die Möglichkeit, da was zu bauen, weiß ich. Aber wen interessiert es jetzt? Ne? Auf jeden Fall
ist Portugal angekommen und da waren ganz viele Fans und sie haben nicht gewinkt. Erst nächsten Tag, als sie wieder rausgekommen sind. Wahrscheinlich hatten sie so einen Hunger und wollten noch ein Franzbrötchen essen oder ein Fischbrötchen.
Wen hatten wir noch in Hamburg? Polen.
Albanien.
Tschechei.
Kroatien.
Holland. Und Holland hat einen unglaublichen Fan, Hüpfe links, Hüpfe rechts oder so. Ich weiß nicht mehr, aber das muss ganz toll gewesen sein, oder?
Das war ganz super. Das
20.000, ich kann das nicht. 20.000, 20.000.
Ich habe zum ersten Mal bei einer EM mein Herz für die Holländer entdeckt. War ja. Schön.
Ja, also, ja,
schön.
Also da kann ich eine gute Anekdote erzählen. Ne?
Da war doch was.
Ja, da war was. 1988
88 war ich auch die Europameisterschaft in Deutschland.
Es war die erste Europameisterschaft in Deutschland.
Und haben die Holländer nicht auch da gespielt in Hamburg?
Im Halbfinale im Volksparkstadion.
Und da gab es Tickets für noch zu kaufen.
Ja, da musstest du einfach nur zum Ticketladen gehen und da haben sie dir die ausgehändigt.
Und dann bekam man die auch in der Schanze, die
Tickets. Ohne Schlange, in der Schanze.
Oh, was haben die gekostet? 80 Euro, 60 Euro?
60, 40, irgend sowas. Mark.
Das war viel Geld damals, die harte Mark.
Ja gut, Mark, damals 60 Mark sind heute 120 Euro, ne? Oder? Naja, ach egal. Auf jeden Fall war das günstig und einfach zu bekommen. Heute musst du für diese Karten. Hat jemand von euch versucht, Karten zu bekommen?
Nein,
ich auch nicht. Auf gar keinen Fall.
Mich interessiert das auch nicht.
Ich bin auf die Seite gegangen und da gab es dann diese Registrierungsfrage und dann habe ich mir gesagt, nee, also ich muss jetzt meinen Personalausweis angeben und ich weiß nicht was alles. Das war dann mir doch zu anstrengend.
Ich hatte noch so eine vorgeschaltete Seite, da stand Vaterlandsliebe oder Vereinsliebe. Da muss ich leider für Vereinsliebe. Ja, das war so als St. Paulianer Christus und so eine vorgeschaltete Seite, da musst du dich entscheiden. Ziehe ich jetzt ein Schlandtrikot an? Oder
welche Spiele wurden denn im Millerntor
gezeigt? Ja, wir haben das Training gehabt. Ja, Ronaldo hat da trainiert.
Ach, wirklich?
Und ich habe noch, kurz danach war ich aus privaten Gründen bei so einer Stadiontour dabei. Und ich habe mir gedacht, also wahrscheinlich hat sich Ronaldo nach den Trainings immer desinfiziert. Weil es doch so ein bisschen angenehm uselig ist von unseren Katakomben. Und da habe ich mir echt gedacht, mein Gott, der arme Ronaldo, musste jetzt als Starspieler sich in diesen, ja,
ich glaube ja gar nicht, dass er so etipetiert ist. Jetzt ein
Erstligastadion.
Ja, es ist ein Erstligastadion, aber es ist trotzdem uselig. Und es war echt, muss ich auch sagen, also angenehm uselig.
Die Tschechen haben in Norderstedt hier
im Plambeck-Stadion.
Und sie sollen sehr freizügig und offen
Nackidai
Training gemacht haben.
Die haben Nackidai Training gemacht?
Nein, aber für alle sichtbar.
Ach so.
Ja, aber allen Ernst im Plambeck-Stadion in Norderstedt. Das ist wahnsinnig.
Aha.
Aber weil die Stadioninfrastruktur in Hamburg ist ja nicht die modernste. Und
aber immerhin sind unsere Stadiendächer nicht dicht.
Ja, okay.
Aber, warum war das so? Okay, das müsste ich jetzt beantworten, aber warum war es so, das konntest du hier auch auf Werbetafeln immer sehen, das Parken ums Stadion ist nicht möglich.
Ja, weil das ökologisch ist und solltest da zu Fuß hingehen. Mit ÖPNV und solltest
durch den Volkspark schlendern.
Und den Volkspark.
Ich habe ja beim Spiel Kroatien gegen Albanien.
Hast du mit mir zusammengesessen?
Ja, aber vorher habe ich ja im Laden gearbeitet und das Spiel war um 18 Uhr. Wir haben dann das Spiel danach Deutschland geguckt beim Albaner. Aber was ich sagen wollte ist, dass die Leute eigentlich normal zum Volksparkstadion über Sternschanze, also kommst da an, wenn du vom Hauptbahnhof fährst du mit den Bahnen über Sternschanze nach Stelling. So, und das muss wohl irgendwie so gewesen sein, dass die Bahnen von Sternschanze nicht mehr fuhren. Und dann war das ungefähr 15 Uhr, weil sich dann doch alle recht früh auf den Weg machten. Es waren ungefähr 2000 Kroaten, einige sehr betrunken schon und gut drauf und so, die versuchten Taxis zu bekommen. Ich habe ja in der Weinallee einen Laden gemacht da und Massen von Kroaten suchten Taxis, haben Leuten Geld geboten, sie einfach dahin zu fahren, die jetzt einfach überhaupt nicht Taxifahrer sind. Aber sicherlich werden das einige gemacht haben, weil die dann scheißegal, 50 Euro oder 100, fahr mich dahin. Letztendlich kannst du von der Weidenallee aus bis zum Stadion in anderthalb Stunden gehen, ne? Und das werden dann die meisten gemacht haben, weil die sich ja alle sehr früh auf den Weg gemacht haben.
Ich glaube gar nicht, dass du anderthalb Stunden brauchst. Du musst ja eigentlich nur da hoch in Richtung Heimbüttel. Dann musst du zur
Es ist auf jeden Fall
zur
machbar.
Müllverwertungsanlage.
Wenn du den falschen Weg gehst, kommst du an kaum einem Bier, also das keine Tankstelle vorbei. Das höchstens Schnakenburgsallee, da wird wahrscheinlich auch die Mega-Schlange gewesen sein, über 3000 Kroaten. Solche Bilder hätte ich gerne nochmal gesehen, die noch ein Bier haben wollten.
Eigentlich war ja das Schönste an dieser EM auch, waren die ganzen Memes, ne? Dass die Schotten zum Beispiel wie so Bierheuschrecken über Städte herfallen und dann alles Bier ausgetrunken.
Ja, die Schotten, die hat man geliebt, ne? Oder wurden total gern gehabt. Und es war ja wirklich so, man hat einige Bilder gesehen, dass die Schotten wirklich
dicht waren.
Nichts unter dem Schottenrock tragen. Also einige zumindest. Die Fotos, die, wo sie was drunter haben, die hat man ja nicht gesehen, aber oder die wurden dann gleich gelöscht.
Die, wo der Pillemann schön an der frischen Luft ist.
Genau.
Das ist auch gut so. Weil das ist ja Sommer und
deswegen sage ich sage es aus dem Grund, ich bin froh, dass die Schotten nicht im Volksparkstadion gewesen sind, denn also was wir alles schon ertragen mussten hier an Menschenmassen, die sonst nie im Volksparkstadion sind, das geht ja noch weiter mit den Swifties, Taylor Swift kommt irgendwie nächste Woche und dann ist das Schlimmste allerdings der VfB, nicht der VfB, dieser zweite Lübeck-Verein
spielt. Phoenix Lübeck.
Nee, noch nie. Es gibt wohl noch einen dritten. Ich weiß es nicht, welcher. Spielt, das kannst du ja nochmal nebenbei checken, dann DFB-Pokal-Auftaktspiel gegen Dortmund. Und die haben sich jetzt fürs Volksparkstadion entschieden. Das heißt,
es ist Phoenix. Es ist Phoenix Lübeck.
Es ist Phoenix Lübeck. Ja. Der Auftakt von Phoenix Lübeck, also im Volksparkstadion. Und da bin ich mal gespannt, also eine Auslastung muss ja auch bei so einem großen Stadion, da kannst du ja nicht jetzt 10.000 Leute nur.
Ja, aber wenn du Dortmund sehen kannst?
Ich glaube, da gehen wir doch auch hin, oder?
Ich glaube, dass, also wir haben jetzt so, die HSV-Mitglieder haben jetzt Vorverkaufsrechte und ab dann könnt ihr kaufen, dann können die anderen kaufen und so weiter. Also sie rechnen wohl schon mit, dass viele schon allein HSV-Fans einfach Bock haben, sich das Spiel anzugucken. Aber ist das so? Also ihr seid ja genauso neutral. Hat man Lust, sich Lübeck gegen Dortmund anzugucken, ja, wenn die dann 6-0 gewinnen?
Aber du kannst, sind ja alle Stars. Und woher hat Dortmund noch Stars?
Das weiß ich auch nicht.
Hummels ist weg. Aber du kannst, Waldemar Anton kommt doch jetzt hier nach.
Du kannst Benze Behani sehen.
Du kannst gucken, wie mächtig Süle geworden ist. Hat er abgenommen?
Na, der hat doch abgenommen jetzt. Er sieht doch jetzt aus wie der.
Genau. Guerrici, Haller.
Was ist mit Haaland und Bellingham und so?
Füllkrug. Kannst Füllkrug gucken.
Ja, Füllkrug finde ich ist immer das alleine, ich mag den einfach. Ja. Mögt ihr den auch?
Ja, mag ich auch. Ich glaub, wer mag Füllkrug nicht?
Für mich ist immer wichtig gewesen, ich als Fan der deutschen Nationalmannschaft, also erstmal war ich sehr traurig, das Ding mit Katar und zu Recht war es ja auch Scheiße, dass sie da gespielt haben. Und dann haben sie auch noch eine scheiß WM gespielt und das wurde mir sehr malig gemacht. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass auf die EM wieder die Leute Bock gehabt haben. Das lag natürlich auch an den beiden Spielen, die gegen Frankreich und Holland, glaube ich, wo Nagelsmann da das erste Mal mit Wirtz und solchen Vögeln da einfach mal gezeigt hat, oh, es kann auch wieder mal geil sein.
Die Kartoffel auf die Eins.
Genau.
Die Kartoffel auf die Eins. Kennt ihr das? Apropos Meme. Oh, ihr seid alt, ey.
Nee, aber.
Ich schick euch das mal. Da macht er so ein Instagram-Meme, wo so oben so random Chips und Kartoffeln und Kartoffelsalat und sowas kommt. Und er hat 1 bis 10 und muss dann die Essen zuordnen.
Ach so, das ist doch Wirtz. Und
das ist Wirtz. Und dann sagt er, die Kartoffel auf die Eins.
Ja, sowas. Aber habt ihr das gesehen, wie sie am Pool sich den Ball über den Pool schießen? Und
das wirklich,
ich meine, das war sicherlich der erste Versuch, aber wie geil sind die eigentlich? Und am Ende dann, Füllkrug nickt ihn dann ein in den Ring da in den Pool. Das, also wer das noch nicht gesehen hat, kann sich sicherlich auf YouTube Nationalmannschaft Pool, am Pool oder sowas, ne? Dann kann man sich das reinziehen. Geil. Ja, nee, was ich sagen will, es muss auch immer irgendwie ein geiler Stürmer da sein, der ein bisschen Bock macht und sowas und wo man denkt, ah, wenn der kommt. Und ich fand ja den Gosens auch mal geil, der irgendwie so eine WM oder so war irgendwie so ein paar Dinger plötzlich so. Also wir brauchen immer so einen Sympathieträger und ich finde, Füllkrug ist einer.
Ja, die Aber Rolle füllt er.
Einer wie wir, ne? Einer von uns.
Ja, eben. So ein Havertz finde ich eher so ein bisschen langweilig. Obwohl er den ja...
Das ist ja eher so ein Fußballprofessor, ne? Dann irgendwie so nach Strickmuster.
Hat ja auch ein paar geile Sachen gemacht, aber dann auch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob wir das im ersten Podcast schon hatten, aber da war im Spanienspiel bei ihm ein bisschen mehr drin. Da hat er immer nur auf den Torwart gespielt. Dieser Lupfer war nicht so geil. Und
aber in der Copa America hat ein Freund von mir das danach gesehen.
Am gleichen Abend noch. Hat einer so einen Lupfer gemacht und der ging.
Und Oliver hat in unsere Gruppe geschrieben und gesagt, Lupfen ist geil, Lupfen geht, wie Popeln ist auch geil. Lupfen darf man eigentlich auch nicht, aber Lupfen, nee, Lupfen ist wie Popeln, darf man nicht, aber ist geil.
Nein, also es hat doch Spaß gemacht. 5:1 im ersten Spiel gegen die Schotten, die armen Schotten. Also wir haben den Last.
Ja, auch das Spanien-Spiel. Ich finde... In den ersten 20 Minuten, das war rustikaler Fußball der Art, wie wir sie gar nicht mehr gedacht
haben. Oh, da kommst du zu dem Thema.
Ja, ich komme zurück.
Springt schon so weit.
Ja, ich komme zurück. Und
ich sag dir was dazu. Das wollte ich vorhin schon machen.
Ja,
ich wollte. Hast du gesagt, wie fanden wir das? Führ weiter aus.
Wie fanden wir das? Und ich fand, das hat mich erstmal an die Vergangenheit erinnert, 80er Jahre, ne, und es noch nicht so viele Kameras gab. Und das war ja ganz bewusst, dass man gesagt hat, wir treten jetzt den Spaniern auf die Füße. Und sie hatten die Spanier mit dieser Taktik, haben sie ja auf ihr Niveau runtergebracht. Das passiert ja auch nicht in der ersten Halbzeit. Und am Ende, glaube ich, war es für die Spanier mit der Verlängerung die härteste Nuss, die sie lösen mussten bei dieser EM. Und das ist eine Leistung.
In der Nacht davor habe ich mir die Spieler angeguckt von Spanien, habe mir angeguckt, was ein Jamal, wie groß der ist, 1,70 oder sowas, was der wiegt. Also irgendwie so 66 Kilo und dann Füllkrug und sowas. Und dann habe ich nur gesagt, und so kannst du einen Spieler nach dem anderen nehmen, da gibt es vielleicht einen, der da mithalten kann. Da habe ich gesagt, ey, die müssen mit der ganzen Härte reingehen. So ein Füllkrug muss den Leuten zeigen oder so ein Rüdiger oder so, muss den so zeigen, wer hier Fußballer ist und dass sie noch viel zu lernen haben, die Kleinen. Das sind ja viele junge Spieler. Und ich war echt begeistert, dass sie das genau so gemacht haben. Am Ende hat es...
Ja, bis auf die Tatsache, dass Füllkrug erst nach wie vielen Minuten kam? 65. Minute?
Ja, aber das, was du jetzt meintest, eben mit der Härte, die wurde eben gezeigt da. Und wir hatten ein bisschen Glück, dass der Schiedsrichter tatsächlich nicht sofort diesen Film gefahren hat, alles zu pfeifen, denn dann fängst du an irgendwann, weil du kannst ja nicht nur Rote geben, nicht mehr zu pfeifen. Ich glaube, er hat das richtig gemacht und wir haben so ein bisschen
Ende, ja, am Ende hat er die Linie verloren, da gab es nur noch gelbe Karten. Ich glaube, da gab es 13 oder 14, ich muss recherchieren. Es war ganz, ganz viele gelbe Karten gab es in dem Spiel.
Obwohl die Spanier natürlich das ja auch normalerweise annehmen, weil sie spielen ja genauso. Also Spanien wird ja immer gesagt, ist das schöne Spiel, hat die EM gewonnen und so. Aber dieses schöne Spiel hat natürlich auch eine ganz glasklare Kalkulation. Und die heißt, wir machen hohes Pressing und spielen schön, wenn wir den Ball haben. Oder wenn der andere den Ball hat, dann pressen wir hoch, damit er eben nicht schön rausspielen kann. Und wenn er mal durchbricht, dann faulen wir gelbwürdig und zwar von der ersten Sekunde an. Und das wird auch nicht konsequent gepfiffen. Und deswegen, also.
So, was war denn eure Mannschaft des Turniers?
Vollkommen in Ordnung.
Ah, ganz klar, Deutschland.
Deutschland, du und du?
Schottland.
Schottland.
Schottland oder Slowenien, weil das sind so Mannschaften, die hat man überhaupt nicht auf dem Zettel und dann reißen die sich zusammen oder irgendeiner sticht raus, in diesem Fall glaube ich der Torwart und hält da einfach Dinger und das ganze Land fängt an zu kochen und ich liebe das einfach.
Was mit den Türken?
Also, die sind auf jeden Fall nicht die Mannschaft des Turniers für mich.
Nee, also ein Verhalten von Fans und vielleicht einigen Spielern hat einiges kaputt gemacht, aber mit wie die gebrannt haben, geisteskrank. Und da muss ich auch sagen, ich habe das Spiel Holland-Türkei gesehen und da schießen die Türken, was weiß ich, 25 Minuten das 1-0 und freuen sich, also 35 oder so, freuen sich wie geisteskrank, als hätten sie die EM gewonnen. Und da habe ich zu den Leuten gesagt, mit denen geguckt habe, ey, komm doch mal runter, da kann doch so viel passieren und dreht doch nicht so durch. Also sich freuen ist ja gut, aber so. Und genauso, als dann das 1-1 folgte und dann irgendwann das 2-1 der Holländer, genauso am Heulen waren sie. Es sind doch noch 10 Minuten, 15 Minuten. Nun weint doch nicht, sondern versucht doch nochmal. Ich finde zu viel Emotionen. Anstatt einfach mal ein bisschen nüchtern zu sehen, okay, wir können alles noch hinbiegen, ist ja nur ein Tor, wurde zu früh gejubelt und zu früh geheult. Und dann war's das.
Die Türken sind keine Engländer, sozusagen.
Ja, wo, also, der Fan, der Trainer dann so oder so no emotions zeigt oder so. Nee, das stimmt schon, aber ja, gut, okay, also.
Obwohl das ja eigentlich sympathisch ist, diese Amplituden, dass die so hoch ausfallen, je nachdem. Nach oben, nach unten, ist ja eigentlich grundsympathisch, aber wenn das dann...
Ja, aber es ist eben nicht mehr sympathisch.
Im Wolfsgruß endet.
Ja, und wenn wir in Deutschland immer extrem darauf achten, jetzt hier nicht zu viel Flagge und sonst was zu machen, ist das ja auch alles okay. Da wird es eben sehr, 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 sehr ausgiebig gemacht und ja, hat man nicht so einen Bock drauf, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Und das heißt gar nichts, dass man irgendjemand doof findet oder sonst was, aber... Zu viel ist zu viel, sage ich mal. Und
ja, die Anwohner auf St. Pauli haben nach dem Schlagermove und den Harley Days jetzt auch noch Viertelfinale Türkei morgens um 2 Autokorso mit auf ihre Hassliste genommen.
Irgendwie waren die Harley Days auch mitten in der EM. Ne? Ich sah nämlich einige mit Harleys und dachte, guck mal, jetzt, das geht diesmal ein bisschen unter.
Ich fand es sehr lustig, dass genau, das interessiert überhaupt gar keinen mehr, wenn die albanischen und türkischen Autokorsos durch sind. Dann gerne noch ein paar Harleys, das interessiert uns alles.
Markus, was war denn deine Lieblingsmannschaft bei der EM?
Ich habe mir Portugal immer gern angesehen.
Ja.
Also erstmal ältere Männer, so wie wir ältere Männer, denen aber Respekt entgegengebracht würden, die mit sehr viel Eleganz und Grandezza gespielt haben. Die haben immer so ein sehr schönes Passspiel gemacht, die Portugiesen. Hat mir gut gefallen.
Fandst du nicht doof, dass das sehr ausgelegt war?
Nein, überhaupt nicht. Das gehört halt dazu.
Ja.
Und ich fand auch dann auch diese auch Pepe mit 41 Jahren. Ne?
Also Pepe ist schon geiler. Also, geiler Macker,
und, sozusagen. Auch ich persönlich mag Cristiano Ronaldo auch. Und zwar fand die
Portugiesen. Ich mag den total gerne und ich gucke den gerne. Und mir hat das auch Spaß gemacht. Ich habe es so sehr gegönnt, hätte es ihm sehr gegönnt, noch sein Tor aus dem Spiel herauszumachen und so. Also da bin ich immer so, bin ich genauso mit Kane und allen Stars. Die mag ich einfach alle.
Ansonsten auch ganz klar, ich hatte ja vor der EM, ich bin ja übrigens Tippsieger geworden in unserem Turnier, muss ich ja mal sagen, auf Spanien getippt. Also das heißt, ich hatte da auch Glück mit meinem Tipp. Aber ich, die Spanier sind verdient Europameister geworden. Sie haben alle 7 Spiele gewonnen.
Warum haben sie alle großen Nationen rausgehauen?
Sie haben alle, sehr viele Verletzungen, die sie hatten, haben sie auch alle eingesteckt. Ich fand, wenn man es auch mal guckt, die Spieler jetzt wie hießen die beiden jungen Stürmer, die sie da am Start haben?
Lamine Yamal.
Yamin Lamal und der andere, der
mit der Palme.
der mit der Palme.
Der auch das 1-0 geschossen hat.
Ja, und ich fand...
Name nicht bekannt, aber geile Haare.
Ja, Moment. Es war natürlich...
ich habe hier kein Netz, sonst hätte ich auch schon geguckt.
Nico Williams, meinst du? Und ich fand also im Grunde, die waren halt am weitesten, am reichsten und am besten.
Sie waren als Mannschaft eben überzeugend. Es waren keine Stars. Es war kein Star, der sich da so hervorgetan hat. Ein Lamine Yamal hat ein tolles Tor gemacht im Halbfinale, aber im Finale wurde er auch irgendwann mal ausgewechselt und hat da jetzt nicht, also so, das ist nicht so wie Alonso damals oder so, also so ein oder zwei Spieler völlig, ich glaube, es ist das Team gewesen, und im Gegensatz zu den Spielern, die England hat, also wir haben ja schon gesagt, irgendwie 500 Millionen, mehr.
1,5 Milliarden. Über eine Milliarde,
genau. Ja, 1,5 Milliarden, glaube ich, wert. Also diese wahnsinnige Macht an individueller Qualität, da kannst du, auch wenn man dem Southgate sagen, ja geil, zweimal Finale jetzt geschafft, da kannst du schon mehr rausholen. Es war auch oft Glück. Ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Sohn da im Achtelfinale saß gegen Slow fange ich an, und ob das jetzt Vakai oder Venien war, weiß ich nicht mehr, aber Vakai, glaube ich, Venien, ja. Da haben wir gesagt, okay, das war's. Da habe ich auch mal das Spielerglück und all das Glück, was es sonst noch gibt, habe ich nicht mehr dran geglaubt und gesagt, okay, das war's jetzt für England. Southgate, tschüss. Ja, und dann machen sie das Ding noch. Also da ist schon echt viel Glück, oder andersrum, das hätte man alles ein bisschen besser machen können. Und ich war zwar absolut für England im Finale, aber verdient hätten sie es nicht. So,
obwohl, dann fangen wir doch mal, oder relativ am Anfang dieses Podcasts, mit der letzten Szene an. Und das ist doch irgendwie, das ist doch Fußball. Ich meine, das ist Kopfball, geile Parade vom Unai, schieß mich tot, vom spanischen Torwart. Und dann kommt der Ball nochmal, ein schöner Kopfball nochmal aufs Tor. Und dann
von welchem Spiel
redest du? Olmo oder so. Also, von der letzten Szene im Finale. Des Finales. Der hätte England doch den Ausgleich verdient gehabt, und dann hätten sie auch im Elfmeterschießen
gewonnen. Das ist ja auch mal so ganz interessant, dieser Gerechtigkeitsfimmel.
Ja, haben wir ja auch im Grunde gehabt.
Ne? Ja, was ist jetzt so gerecht oder so? Also
ich sage,
entscheidend ist der Ball, wir müssen ins Eckige und alles andere.
Ja, aber es ist, also es wird, wenn Experten sagen, wenn du diese EM 8-mal spielen würdest, dann würden wahrscheinlich 6 verschiedene Europameister dabei rauskommen. Wird so gesagt, weil es bei K.O.-Spielen einfach und überhaupt bei dieser Verteilung der Gruppenphasen und sowas eben einfach irre viel Glück auch ist. Oder überhaupt bei K.O.-Spielen ist es Glück, dass der eine Ball gegen Innenpfosten geht. Oder dass der Schiedsrichter so entscheidet. Wenn du 3-4 Mal hintereinander gegeneinander spielst, dann setzt sich die Qualität durch oder das bessere Team. Aber bei K.O.-Spielen, das sehen wir ja nun immer mal, gerade im DFB-Pokal oder sowas, da ist eben auch irgendwie Glück dabei und nicht nur Können. Sonst würde Bayern nicht gegen Saarbrücken verlieren und so weiter. Also, oder auch verpennen von Situationen. Das macht das ja auch so besonders und so spannend. Und ich würde auch sagen, hier ist wieder, wir haben Pech gehabt, dass wir in diesem falschen Baum waren. Hätte Füllkrug das Tor vielleicht nicht machen sollen, aber dann hätten wir gegen Italien gespielt. Ja, und da hätte ich keinen Bock drauf gehabt, ganz ehrlich. Weil da hätten wir dann wieder irgendwo ein Pech gehabt. Es ist so, wie es ist. Und Spanien ist absolut zu Recht Europameister geworden. Nur wir hätten gerne vielleicht noch vorher, keine Ahnung, England geschlagen und irgendwie. Und
ach, gegen England hätte ich gerne gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Wir hätten ja noch was gut zu machen. Das Achtelfinale bei der letzten EM haben wir ja auch verloren gegen die. Und ja, also finde ich, hätte ich auch gerne noch gehabt. Aber es ist so gekommen, wie die Leute, die sich das Turnier, also die Bäume so angeguckt haben und schon vor dem Turnier gesagt haben, im Viertelfinale wird es eng. Da treffen wir wohl auf Spanien. Und dann ist es natürlich wieder mal genauso gekommen. Also, aber ja, am Ende.
Da könnte man doch auch sagen, ist Nagelsmann vielleicht noch, hat noch nicht genügend Erfahrung als Nationaltrainer. Da hätte er vielleicht unentschieden spielen sollen.
Man sagt ja, dass er
schnell nochmal einen reinmachen hinten selber.
Er hat ja, glaube ich, mit Chan und Raum irgendwie gestartet und nicht mit der Formation, wie er die anderen Spiele alle begonnen hat und so. Also vielleicht hätte er, da haben sie, sagen sie ihm nach, da hat er den Vereinstrainer gemacht und nicht das, was er vorher gemacht hat, immer seine Linie zu fahren und nicht zu sehr taktisch von Anfang an irgendwie zu beginnen. Und das hat er da gemacht. Und erst als er gewechselt hat, und er hat zumindest, das halte ich immer zugute, er hat schon in der Halbzeit gewechselt und nicht erst wie sonst
70.
Minute, wie Tim Walter oder solche Vögel immer, erst wenn dann auch nichts mehr zu retten ist. Und aber es war dann doch zu spät.
Aber die letzte halbe Stunde war das deutsche Spiel schon sehr beeindruckend, fand ich. Da haben die Spanier auch geguckt und gesagt, Alter, Scheiße, was kommt denn jetzt hier auf uns zu?
Eine Gewitterwolke
in Dortmund. Das ist auch eine der schönen Szenen.
Das war gegen Dänemark.
Die Dänen, die da unter diesem Wasserfall tanzen und der.
Ich meine, wir haben 23 Torschüsse gegen Spanien. Gut, wir haben auch die Verlängerung gespielt. Ne? Es war schon die beste Leistung eines Teams gegen Spanien, aber die hat eben auch nicht gereicht. Weil, und haben wir jetzt die Energie nochmal.
Ja, weil der VAR sich nicht gesagt hat, hier alle, guck dir das mal an. Der das gegen die Hand des Spanier, das mit der Hand abgespreizt.
Die Hand zottelt, wie die. Sie wild sie nannte. Ja? Und alle kennen wir die Hand Gottes und das ist die Hand Zottels. Und das ist ein kleiner, süßer Zottel, der Kleine. Der hat übrigens noch Döner gegessen am Abend des Sieges.
Das war ja auch unfair, wie er danach ausgepfiffen wurde bei den spanischen Spielen, ne? Im Halbfinale und im
Finale. Ja, weil er so viele Karten, Deutsche hatten noch so viele Karten, ja klar, in Deutschland ist es ja auch nicht so abwegig, im Halbfinale spielte Spanien gegen Frankreich, aber jetzt komme ich wieder vielleicht durcheinander, ja. Und da wurde der immer ausgepfiffen. Finde ich auch schäbig, weil es war nicht seine Entscheidung. Und als er den Ball an seine Hand bekam, hat er auch geguckt. Oh, Scheiße. Hat keiner gesehen. Also mehr kann er auch nicht machen.
Ich glaube, ich hole mir ein Dürüm. Mal gucken, was der VAR so entscheidet. Aber das, ja, also das ist schon in seiner Kombination. Ich habe das schon ins Nirvana gepodcastet vorhin. In meiner Wahrnehmung ist das aus drei Gründen ganz nah an einem Skandalentscheidung, weil der Schiedsrichter sich das nicht nochmal angeguckt hat. Das fand ich schon sehr arrogant von ihm, weil wenn er sich angeguckt hätte, dann hätte er gesehen, der Ball ging direkt aufs Tor und diese Hand hat er irgendwie noch den Ball komplett gestoppt. So merkwürdig zurückgezogen, wie er wurde. Und dann hat er gesagt, okay, Elfmeter. Das ist mir vollkommen klar, dass er nichts anderes hätte entscheiden können. Das macht das Ganze zum Skandal, finde ich.
Ja, weil man die Zuschauer eben auch ratlos dastehen lässt, wenn du im Spiel davor gegen Dänemark einen Elfmeter gibst für Deutschland, wo ein Däne irgendwo auf der linken Seite des Strafraums der Ball auf dem Weg vielleicht irgendjemand vom deutschen Team findend, aber eben nicht auf dem Weg zum Tor, irgendwo in den Fingerspitzen landet und der Ball eben mit seinem Chip das gemerkt hat und absolut keine Torchance war, aber trotzdem Elfmeter gegeben wurde und du das dann eben von Zottel eben nicht gibst, dann musst du als Zuschauer eben auch dich fragen, Alter, was macht ihr hier?
Ist denn das, aber das frage ich euch beide mal, ist denn das, wenn man so die VAR-Entwicklung in der Bundesliga anguckt, zweite und erste, und sich dann die EM anguckt, ist da die Situation besser geworden eigentlich insgesamt? Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Entscheidungen schneller fielen als in der Bundesliga zum Beispiel.
Ja.
Ganz so lang war es nie, ne? Also so weiß
nee, aber ja, so lange wie in der Bundesliga nicht, aber in der Bundesliga brauchen sie ja teilweise gefühlt 5 Minuten, bis sie mal zu einer Entscheidung kommen. Also das ist ja ganz schlimm.
Ja, Es ist auf jeden Fall nicht irgendwo, dass man sagt, okay, hier bei dieser M wurde jetzt mal gezeigt, wie es in Zukunft laufen kann. Am Anfang war das, bei den ersten Spielen war es so, dass schneller entschieden wurde und auch nicht falsch gefühlt, aber es war klar, dass bei 51 Spielen auch diese Spiele kommen werden. Ich weiß nicht, wir haben ja natürlich unsere Wahrnehmung, wir gucken ein Spiel aus unserer Sicht, gab es ähnliche Skandale wie diesen Elfmeter? Eigentlich ja nicht, ne? Wenn man alles so guckt. Nee,
eben, genau. Also höchstens das, was du auch vorhin schon gesagt hast, dass natürlich Traurigkeit darüber besteht, wenn dann so eine Fußspitze mal einen Zentimeter ins Abseits ragt und jetzt eben nach der neuen kalibrierten Regel dann Abseits ist.
Genau, und da muss man eben ganz klar sagen, bei all den Möglichkeiten, als Schiedsrichter willkürlich zu entscheiden, also falsch zu entscheiden, ist das doch das Einzige, wo man sich nicht drüber aufregen muss. Es wird sich von den prominentesten ehemaligen Spielern, aktuellen Spielern oder überhaupt Fußballwissenden darüber aufgeregt. Ja, das ist doch das Abseits, das war doch mal eine ganz andere Idee, damit sich vorne nicht einer hinstellt und so weiter. Ja, ist schon klar. Dann ändert die Regel, dann sagt, dass der Spieler mit dem ganzen Umfang vorm Gegner stehen muss beim Abseits, aber dann ändert die Regel. Wenn du sie nicht änderst und die Regel bestehen bleibt, hast du hier die Möglichkeit, 100% zu entscheiden, das, was richtig ist. Und es ist dann manchmal nur ein Zentimeter, aber dann wird schnell entschieden und fertig ist die Laube. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann wirst du in Zukunft das so hinkriegen, dass du nicht mehr warten musst als Linienrichter und Schiedsrichter, ob es abseits war, bis der Keller das entschieden hat und das Spiel weiterlaufen lässt, eventuell ein Tor dann wieder aberkennen musst, sondern dass dann sofort im Moment des Abseits eine rote Leuchte oder irgendwas, wir hatten da schon mehrere Ideen, der Ball rot.
Ja, so eine Schiene an der Seite. Miep. Also so ein kleines Miep-Geräusch.
Für alle sichtbar und das Spiel und das ist abseits. Okay, wir
und du kannst es auch so einstellen, dass dein Handy vibriert und so rot vibriert.
Ja, super. Aber
das wird dann über Cell-Broadcast. So wie beim Vulkanausbruch oder wenn die Russen kommen, dann gibt's ja auch so Cell-Broadcast. Nee. Das kannst du beim Fußball auch machen. Dann kriegst du irgendwie gleich rot, es brummt und du weißt, ach, muss ich zu Ende spielen. Das war abseits.
Aber Elfmeter. Es ist alles nicht mehr so wie früher. Die Engländer gewinnen ein Elfmeterschießen.
Ja. Ja, und zwar souveränst. 5 von 5. Nix verschossen.
Ja.
Und auch keine.
Auch die Jungs, die damals extra eingewechselt wurden vor 4 Jahren, um dann Elfmeter zu schießen, die im Training mit den dicksten Eiern da alles reingezimmert haben, aber eben auch ganz jung waren und da gemerkt haben, scheiße, hier sind Wembley, es gucken Millionen zu und dann eben versagten. Auch die wurden wieder rangelassen und haben dieses Trauma beendet. Und wenn einer sich damit auskennt, dann ist es
England.
Gareth Southgate.
Der 1996 da verschossen hat. Und damals, ich muss ganz ehrlich sagen, damals gab es meistens auch immer nur einen. Heute ist es oft so, dass so, es ist nicht immer so, aber dass es dann so 3 sind und dann kannst du das auch nicht mehr so ganz an einem festmachen. Aber es ist schon echt heftig, wie ein Uli Hoeneß den wird ihm heute noch, und eben ein Gareth Southgate, der verschossen hat und dessen Name ewig damit verbunden bleibt und sich ja gerne rehabilitiert hätte.
Zumindest beim Elfmeterschießen hat das, weil er hat es wohl auch trainieren lassen.
Ne? Er hat trainieren lassen, er hat auch die...
Mit Mentaltrainern und so.
Er hat auch die Spieler schießen lassen, die schon wieder verschossen haben, um die wirklich ja irgendwie so aus diesem Loch rauszuholen. Da gibt's einen, ich weiß den Namen nicht, aber der auch glaube ich, im Spiel einen Elfmeter geschossen hat und dann auch im Elfmeterschießen. Also die haben sich da wirklich irgendwie wieder das zurückgeholt, aber vielleicht auch ganz gut, dass das nicht im Elfmeterschießen entschieden wurde, das Spiel. Es sei denn, es wäre für England entschieden worden, aber wenn die da wieder verloren hätten, meine Güte.
Apropos Elfmeterschießen. Ich hätte gerne noch eine Regel geändert.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Wenn ich Lewandowski sehe, wie der anläuft zum Elfmeter, das musst du abpfeifen, der bleibt stehen. Dieses Verzögern geht mir so auf den Sack. Und dann werden gehaltene Elfmeter jetzt nicht in diesem Turnier, oder war das in diesem Turnier, nochmal wiederholt, weil der Torwart nicht bis zuletzt stock und steif auf seiner Linie steht, aber der Spieler, der darf da irgendwie noch mal einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen zwischendurch, bevor er den Ball abschießt, das ist doch total unfair. Also ich reg mich da richtig drüber auf.
Ja, also zuerst fing das irgendwie an beim Elfmeterschießen Italien, Deutschland 2012 oder 2016 war das, glaube ich. 2016 nach der WM, wo wir gegen Italien noch gewonnen hatten, irgendwie. Und da ist auch so ein Tippelmeister war. Das ist das erste Mal irgendwie so richtig auffällig. Inzwischen machten das ja alle. Oder nicht alle, aber wahnsinnig viele. Und dieses
Geschlurf.
Ich meine, es ist echt Wahnsinn, wie man auf dem Weg zum Ball laufen, den Torwart ausgucken muss und dann noch in die richtige Ecke schießen. Davor ziehe ich meinen Hut. Es ist für mich unglaublich. Es gelingt ja auch nicht jedem. Aber
das ist trotzdem scheiße,
weil, in die Ecke schießen.
Weil das ist sowieso schon unfair. Also du hast als Spieler, klar, bist du nervös und so, aber du hast ja den Vorteil.
Ja, aber ich würde aber auch sagen, es ist, die Regel sagt ja, nichts mehr zu trinken da, ne? Scheiße. Sag mal, hast du hier mal im Kühlschrank geguckt?
Wir liegen auf dem Trockenen. Ich weiß nicht, ich frage mal unseren Gastgeber.
Denn ja, ihr sollt hier podcasten.
Ja, da hinten ist so eine Flasche Jägermeister. Und das würde ja passen.
Die kannst du trinken.
Aber der ist alt, ne?
Ist das noch alt und gut?
Die Hälfte hat Markus beim Weihnachtspodcast getrunken.
Ja, echt? Von dem Jägermeister?
Ich glaube schon. Ist das der?
Ich würde einen Schluck nehmen. Ne? Gut. Ich würde sagen, ganz ehrlich, Erik, es heißt ja, du sollst nicht abstoppen und sie schaffen es ja, dass sie nicht abstoppen. Aber ich würde sagen, es müsste so ein durchgehender Move sein.
Genau.
Weil alles andere, erstens finden es alle scheiße. Es ist auch gemein. Noch. So, weil, und es ist einfach so, okay, ist natürlich auch immer noch für den Schützen schwierig mit diesem Ausgegucke und sowas. Aber ich finde, da wird zu viel, wie du schon sagst, da wird zu viel zugelassen an Abgestoppe, was wirklich Abgestoppe ist, wo er sich vielleicht noch mit dem Körper noch bewegt und es ist nicht ein ganz, aber das ist nichts mehr das Elfmeterschießen.
Die Moderatoren bei Lewandowski haben gesagt, sie warten alle nur drauf, dass ein Lewandowski Elfmeter abgepfiffen wird. Weil aber
Lewandowski
das immer so.
Hat das doch früher auch nicht gemacht. Also ich meine, das ist auch eine neue Sache. Und der ist jetzt bald vorbei und es machen einfach sehr viele Fußballer auf der ganzen Welt
ja,
so jetzt.
Ja, ist ja auch scheiße. Und ich meine, wie bescheuert sah Hartl immer aus mit diesem Getrippel? Das konnte ich auch schon nicht sehen.
Ja, ich finde es immer toll, wenn einer platziert in die Ecke schießen kann.
Ja,
das
ja.
ist natürlich immer so, oh, wenn er dann gegen den Pfosten geht und sagt, triffst du nicht mehr das Tor? Dann sagen wir, bist du dumm? Er hat ja versucht.
Das Getrippel bei Hartl, das ist ja was ganz anderes als jetzt diese
Lewandowski-Sache. Das stimmt. Aber wenn wir die Regel ändern.
Das Anlaufen mag oder nicht, das ist Geschmackssache. Das machen sich sehr viele. Aber es gehört ein bisschen so zur modernen Fußballkultur.
Aber ich finde, es ist eben schon.
Wir würden jetzt die
abstoppen.
Regel so, ja genau, da wir würden wirklich, die Regel so ändern, dass es eine fließende Schussbewegung sein
genau, muss. Aber es soll eine fließende Bewegung, beziehungsweise es soll nicht abgestoppt werden, aber genau das wird gemacht und es wird bis zum Schluss die Möglichkeit, was ist denn nicht abgestoppt? Genauso wie jetzt immer noch einige Läden Plastiktüten rausgeben, weil die Dicke der Plastiktüte so klar festgelegt ist, dass sie das noch in irgendeiner Möglichkeit umgehen. Geiler Vergleich, ne? Nein, ja, aber wir müssen doch mal verstehen, worum es jetzt hier geht. Keine Plastiktüten mehr. Geht nicht. Und nicht jetzt die Lücke wieder suchen. Und da ist es auch so, Leute, das ist jetzt wirklich das genau, was man nicht wollte. Ein getäuschtes Tor, ein Torwart absolut zu täuschen.
Ja.
Also,
ich finde das auch scheiße.
Natürlich
das
gehört
hat mit Fuß,
irgendwie
das ja hat
dazu.
Mit Ball nichts mehr zu tun.
Es ist natürlich irgendwie eine Entwicklung und da wird man vielleicht irgendwann ein bisschen, die ersten zwei, drei Leute werden da vielleicht mal abgepfiffen werden. Aber was ist dann? Wird dann der Elfmeter wiederholen?
Nee, dann ist er vorbei.
Okay, also so wie wir hatten mal beim Elfmeterschießen im DFB-Pokal.
Dann ist das quasi unfaires Spiel und dann gibt es einen Freistoß für die Gegner.
Ja, genau, wir hatten mal gegen Köln Elfmeterschießen im DFB-Pokal, auch schon zweite Liga. Und da hat sich der Schütze irgendwie jetzt ein bisschen ausgerutscht, hat sich selbst
angeschossen, richtig.
Ging aber rein, aber zählte dann nicht. Und dann wurde natürlich auch nicht wiederholt. Ne? Schick mir den Jägermeister nochmal rüber.
Ich gebe dir nochmal den Jägermeister an Günther Mast seinen mit dem Schreibtisch, wo Paul Breitner hat schon aus dieser Flasche getrunken. Jägermeister von 1977.
Also wenn das diese Flasche war, dann war der Abend aber nicht sehr toll. Also Entschuldigung.
Da ist er Sportler gewesen und hat vielleicht nur einen einzigen Jägermeister genommen. Und das ist, ich meine, die Flasche kostet jetzt hier 10.000 Euro, die wir austrinken. Und, ne?
So das wird auch nicht besser dadurch, ne?
Das stimmt. Vorstehen. Aber die Kräuter sind vielleicht besser geworden.
Aber Erik, eine Sache muss ich nochmal loswerden, was mich sehr genervt hat beim eine Sache, die der Schiedsrichter auch selber entscheiden kann und worüber gar nicht geredet wird, ist das, also wie viel Nachspielzeit ein Schiedsrichter gibt. Ich weiß, du kommst jetzt wieder mit meinem Trauma gegen Heidenheim. Also wir haben ja nicht gegen Heidenheim gespielt, aber Heidenheim spielte 14 Minuten nach und erzielte dann das Tor zum Aufstieg. Aber das meine ich gar nicht unbedingt. Der Schiedsrichter ist heutzutage oder auch immer schon eigentlich in der Lage gewesen zu sagen, was sind da mal 8 Minuten, was sind mal 5 oder was mal 3? Und dann sagt man immer, ja, ganz schön lang, oh, ganz schön kurz und so. Und damit hat sich's. Und man ist heutzutage in anderen Sportarten, du weißt es selber, als ehemaliger Footballspieler.
Ich habe einmal in meinem Leben Football gespielt. Und da bin ich auch sofort von einem Menschen umgerannt worden.
Ich habe mal halt, ein Trauma. Als wir spielten mal Baseball und bei uns im Training war einer, der Football spielte in Hamburg und Baseball wollte er jetzt auch so, weil es gab so ein paar Vorbilder in Amerika. Und dann hat er mir aus 2 Meter Entfernung den Ball mit einer Wucht zugeworfen. Also normalerweise wirst du ihn tossen, das heißt, man wirft ihn so hin. So zugeworfen, dass er meinen ganzen Finger, bis heute ist der Finger, also taub. Der Fingernagel ist alles, sieht scheiße aus. Also so viel zu ambitionierten Spielern. Wie kommen wir da jetzt drauf? Es geht, eigentlich wollen wir über die
Zeit. Im American Football und im Basketball wird Zeit netto gespielt oder Eishockey ja auch oder ja, Hockey. Sie
wird gestoppt und das gibt jemanden, der die stoppt nach Richtlinien. Da kannst du natürlich auch, aber da kommt es ja nicht auf Sekunden an, das wird so hingenommen, es wird offiziell gestoppt. Das heißt, man müsste beim Fußball sagen, sobald, wann wird überhaupt gestoppt? Sobald, wenn jetzt jemand auf Zeit spielt, stoppst du. Wenn jemand gefoult wird und länger liegt und sowas. Und wann das beginnt,
das entscheidet ist alles auch der Schiedsrichter.
Ne? Und zwar nicht, weil er die ganze Zeit auf die Uhr drückt und stoppt.
Aber macht er das in Kommunikation mit dem vierten Offiziellen?
Also in der Regel steht, der Schiedsrichter hat alle Unterbrechungen während des Spiels zusammenzuzählen und gibt sie dann an den vierten Offiziellen weiter. Mhm. Das ist die Regel. Das wird noch ein bisschen besser beschrieben, aber da gibt es, und dann habe ich mal gegoogelt, es gibt, sicherlich gibt es klare Sachen, das ist eine Unterbrechung, aber wann die genau beginnt und wann die endet, das ist seine Entscheidung. Und es wird auch nie nachgeprüft oder so, da hätte man aber, es gibt nie irgendwie große Diskussionen darüber. Also es wird zwar oft gesagt, das war zu lang, aber da wird nicht gesagt, okay, jetzt rechnen wir mal, wie kommen sie denn auf die Zeit? Und da bin ich der Meinung, wenn du ein Spiel einfach 5 Minuten länger laufen lässt, und du siehst ja auch, dass eine Mannschaft vielleicht jetzt das absolute Oberwasser hat, dann ist das Spiel entscheidend. Und auch nach der Verlängerungszeit, also 5 Minuten Nachspielzeit, wird oft mal 3 Minuten noch weitergespielt. Wo du dich fragst, Alter, wo nimmst du die Idee her jetzt? Also
ich bin ja ein großer Freund der Autonomie des Schiedsrichters. Deswegen habe ich zum Beispiel bei dem Elfmeter gegen Deutschland gar nicht so sehr das Problem, dass er gesagt hat, hier, das war kein Elfmeter. Das hätte er nach Studium der Bilder auch gerne noch weiterhin behaupten können, wenn er es dann gesagt, ja, habe ich mir angeguckt, mein erster Eindruck war eigentlich, ja, nee, ich bleib dabei, denn der hat natürlich sich ganz Fußball-Deutschland auch aufgeregt. Aber dann hätte ich gesagt, ja gut, der hat sich das angeguckt.
Aber das ist
dann zu seiner Entscheidung gekommen, ist auch vollkommen okay. Ich bin also ein vollkommener Freund von Autonomie.
Aber die Entscheidung bei dem Spiel davor wird völlig anders getroffen. Und hier könnte es ja Europameistertitel entscheidend gewesen sein.
Ja.
So, das kann einer entscheiden, so und so. Es ist auch noch ein Engländer, der vielleicht, was weiß ich, immer noch das Trauma von 1996 in den Knochen hat oder so. Als wir die
Elfmeterschießen
Ali Möller den Goggle gemacht
haben. Heißt auch sein Hund Sherlock? Man weiß es nicht. Man spekuliert hier. Nein, aber trotzdem ist es doch so, was für eine Art von Spiel wollen wir haben? Wollen wir das durch Daten durchgetaktete Spiel, wo es sozusagen in deiner Sidebar sozusagen so eine Art Nettoauflistung aller Unterbrechungen gibt und dann weißt du ungefähr, okay, es werden noch ungefähr 1:25 gespielt und wenn dann der Schuss von Thomas Müller, sein Verzweiflungsschuss 2 Sekunden vor Ende der Nachspielzeit, nicht in vollem Umfang die Torlinie überschritten hat, wenn es Miep macht, was machst du dann? Also dann bist du auch kein Europameister geworden. Und ja. Dann ist sozusagen die sozusagen das Daten überstülpen Entscheidung, Daten oder KI zu übertragen, ist dann schuld. Und dann habe ich lieber einen Menschen, der schuld ist und in seinem Ermessen gesagt hat, ja, also für mich waren das 5 Minuten. So, das ist auch gut.
Es wird ja auch bei der, so wie du es jetzt siehst, wird es ja auch von den Fans gesehen, denn über alles wird diskutiert, aber über diese Zeit nicht. Ne?
Stimmt.
Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass ich mir das gar nicht an mich ranlasse, sondern die Entscheidung über die Zeit nehme ich so hin als, aha, oh wow. Also ich will die nicht auch noch in Frage stellen. Tue ich ja jetzt gerade, aber wenn man es ganz ehrlich sieht, es kann es doch nicht sein.
Wird ja auch tatsächlich in Frage gestellt, weil ich habe zwar den Gedanken, den du hattest, hatte ich nicht. Ich hatte den anderen Gedanken, der hatte aber auch mit Nachspielzeit zu tun, weil ich habe jetzt in 2 oder 3 Finals wurde länger nachgespielt als die Nachspielzeit. Weil es auch in der Nachspielzeit noch Unterbrechungen gab.
Ja,
und da dachte ich, okay, jetzt gibt's die Unterbrechung von der Unterbrechung, die Nachspielzeit der Nachspielzeit. Da war ich ein bisschen überfordert und auch die Kommentatoren waren überfordert, so nach dem Motto, warum pfeift er nicht ab? Und dann sagte andere, naja, es gab ja auch noch ein paar Unterbrechungen in der Nachspielzeit. Und ich denke so, okay.
Aber gut, das ist ja ganz normal. Das ist auch das muss theoretisch irgendwie gestoppt werden. Und ich will damit nur eins sagen. Ich unterstelle damit keinem Schiedsrichter, dass er es für ein Team macht, sondern er macht es einfach nicht richtig. Er macht es so, wie er denkt und nicht so, wie es gehört. Und auch wie es, wenn es so kommt, wie es gehört, ist ja trotzdem eine Nachspielzeit da.
Und aber glaubst du nicht, dass diese Schulungen haben und Nachbesprechungen machen und der vierte Offizielle sagt, du sag mal, ich habe das nochmal zusammengerechnet hier, ich hatte ja nicht viel zu tun, außer dem Trainer ein bisschen zu ermahnen. Ich habe das jetzt mal nachgestoppt, das waren 2 Minuten zu lang. Und dann
doch, machen die so eine... Sein. Vielleicht aber nicht bei 2 Minuten, sondern sagen, du hast ja, was weiß ich, 8 Minuten da gegeben. Da haben wir auch alle ein bisschen gestaunt und ganz ehrlich, mehr als 4,5 habe ich da nicht gesehen. Ja, gut, so das eine Ding da, außerdem... Was weiß ich. So tun die es doch ab. Es wird doch nie hinterher die Nachspielzeit irgendwie so. Es wird jede Sache, aber nicht die Nachspielzeit in Frage gestellt. Also egal.
Und dann hat sich aber noch was geändert in diesem Zusammenhang. Hat sich noch geändert, dass jetzt auch viele Kommentatoren gesagt haben, ja, jetzt wird nochmal ein Doppelwechsel von England, aber das wird ja sicher noch nachgespielt werden, wo ich dachte, hä? Seit wann werden denn jetzt Einwechslungen, vor allem taktische Einwechslungen, noch nachgespielt? Aber das war nicht nur einmal, dass das jemand gesagt hat. Also scheint sich da auch wirklich die Regel geändert zu haben, oder?
Aber ist das so, gehört Nachspielzeit, gehört Auswechslung
zum Spiel?
Zum Spiel, oder nicht?
Also meines Erachtens schon. Ich
glaube, wir reden hier von Fußballkultur. Ich weiß noch, als meine Fußballkarriere begann, so 1983, 84, 85 im Kölner Südstadion, da war Waldhof Mannheim zu Gast mit Klaus Schlappner. Und Mannheim spielte damals zum Aufstieg in die erste Liga, haben sie dann auch geschafft. Und da war das so, ab Minute 80 wurde nicht mehr gespielt. Die haben also wirklich jegliches Spiel lahmgelegt. Es gab keinen Spielfluss mehr, es wurde ausgewechselt. Ich weiß nicht, es gab kein Spiel mehr ab der 80. Minute. Das haben die ganz clever gemacht. Das war halt ein Fußballstilmittel. Die Italiener, glaube ich, die haben das auch ganz gut beherrscht. Und das war auch damals quasi dann akzeptiert. Damals gab es ja auch noch diese tolle Regel, dass du zum Torhüter zurückspielen konntest. Der Torhüter konnte den Ball aufnehmen.
Oh ja.
Das gab's ja auch noch alles. Und das, aus der Zeit haben wir uns ja rausbewegt. Aber es war damals, war das so. Und jetzt haben wir halt eine Zeit, wo versucht wird, ich glaube, das war nach der WM in Südafrika, ne, wo es diese Nachspielzeit gab.
Von 15
jetzt,
Minuten
jetzt und sowas. Jetzt wird versucht mit so einer Art Gerechtigkeit. Also wenn man wirklich konsequent wäre, dann müsste man sagen, gut, hol eine Stoppuhr. Es wird gestoppt. Es kann ja nicht so schwierig sein. Zur Not stelle ich mich an die Seitenlinie und mache rauf und runter, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ich glaube, das wird die Zukunft sein, wenn man es wirklich konsequent gehen will. Dann kann man vielleicht diskutieren, ob man dann noch 90 Minuten spielt oder eben nur 60 Minuten netto. I don't know. Oder was du vorgeschlagen hast, dass nur die letzten 10, 15 Minuten dann richtig gemessen wird. Aber alles andere, gehört das jetzt dazu oder nicht dazu, das ist irgendwo so eine Art zeitgenössische Fußballkultur, was man gerade so für gerecht hält. Das ändert sich.
Ja, aber das ist ja, echt, wie du sagst, das ist ja extrem, wie sich das geändert hat. Also es war in der Bundesliga so und dann Katar. In diesem Jahr war es normal, plötzlich 10, 11 Minuten. Das war nicht selten. Das gibt es gar nicht mehr, glücklicherweise.
Es gibt eigentlich kein Spiel mehr, wo es gar keine Nachspielzeit gibt. Keins.
Nur so, wenn es so, so deutlich
drei
ist.
Drei Minuten ist das Minimum.
Ja.
Dann sagt man sich schon, naja, wenn das ein wichtiges Spiel ist, damit wir uns auch nicht angreifbar machen, dann sollten es schon 5 sein oder vielleicht nochmal 7, um zu zeigen, dass wir besonders gut aufgepasst haben. Ja, und wenn dann es dazu kommt, jetzt gucke ich wieder hier rüber, ne, die Erinnerung, es tut weh, man spielt jetzt 13 Minuten nach, ne, oder 15 Minuten nach, hat es ja auch gegeben. Letzten Endes, das ist das Schöne wieder im Fußball, der Schiedsrichter entscheidet. Und wenn der Schiedsrichter sagt, ich spiele 20 Minuten nach, dann wird eben 20 Minuten
also,
nach.
Also wenn ihr diese Nachspielzeit in Heidenheim, da lag es daran.
War das so?
Nein, in Heidenheim, als sie so lange nachgespielt haben und ich bin dann, zu Hause habe ich es geguckt und wir sind aufgestiegen und dann fuhr ich mit meiner Frau dahin und sagte, Das geht noch schief. Bist du bescheuert? Ich glaube, wir mussten 2 Tore noch schießen oder so. Egal, auf jeden Fall. Während ich zu dieser Kneipe fuhr, wo meine Jungs sind, fiel das eine und dann das nächste Tor, ist egal. Was ich sagen will ist, da war es so, dass sie eine Trinkpause gemacht haben, obwohl es überhaupt nicht so heiß war. Und damit diesen Wettbewerb verzerrt haben, dass die Spiele gleichzeitig sind. Nämlich in Heidenheim wurde Trinkpause gemacht, obwohl es überhaupt nicht so warm war wie in einem anderen Stadion, wo keine Trinkpause gemacht hat, wo es viel heißer war. Und das hatte der Schiedsrichter dann für sich entschieden, obwohl die angehalten sind zu sagen, keine Zeitverzögerung, alle Spiele gleich anpfeifen, keine Gründe dafür. Und ich will über das Spiel gar nicht lange reden, aber es war tatsächlich so, dass seitdem oder in dieser Zeit echt so diese 10 Minuten völlig normal waren. Und das fand ich auch ehrlich gesagt ziemlich scheiße.
Obwohl es gibt ja auch noch ein oder nein, sage ich gleich, um dir zu antworten, ja. Und da hat Markus natürlich vollkommen recht. Das ist ja auch so eine Geschichte, die jetzt so amplitudenmäßig, dann hat man gesagt, ja, wir spielen alles nach, dann hat man gemerkt, ach scheiße, 10, 11 Minuten sind schon echt ein bisschen lang, dann hat man das wieder runtergefahren und so entwickelt sich ja Fußball und Kultur und das hat viel mit Zeitgeist auch zu tun. Allein die Tatsache, was jetzt in Europa als Foul gepfiffen wird, das wäre vor 20 Jahren nicht gepfiffen worden.
Deswegen war ich von Toni Kroos so begeistert. Man würde heute sagen, wie unfair, das geht ja gar nicht, wie er den, und das war wirklich faul, wie er, Petri war das, ne? Wie er Petri praktisch, ja, wissentlich auf die Füße getreten ist und er hat einkalkuliert, dass der verletzt wird. Das war übelste 80er Jahre. Das ging schon für mich in so eine Richtung Schumacher-Battiston, was da ist. Wieso? Ich habe doch Ball gespielt und der war halt da, hätte halt weggehen können. Ne? Und das machst du ganz bewusst, um zu zeigen hier. Und das ist natürlich auch eine Frage, ein Stilmittel.
Ja, vielleicht hätte man auch all sowas, ich habe zwar auch gesagt, genau so müssen sie es machen, aber vielleicht hätte man einfach nur seinen Stiefel, so wie in den Spielen davor, mit der Mannschaft starten und so. Und der hat so viel taktisch da reingebracht.
Ach, jetzt ist Nagelsmann schuld.
Also es wird von Experten gesagt,
einen ganz tollen Trainer in England. Der hat das gesagt. Der hat gesagt, wir haben keine der großen Mannschaften
was geschlagen. Was sagt ihr eigentlich zu ihm? Seid ihr sauer?
Zu Jim Carrey.
Ich habe in die Runde gefragt, also ich bin ja der HSV-Fan. Ja,
wir sind doch jetzt auch alle HSV-Fan.
Ja. Ich habe gefragt, sind wir jetzt, seid ihr jetzt für Brighton? Fahrt ihr nach Brighton? Und von Markus kam sehr deutlich und das hat mich, irgendwie fand ich das sehr souverän. Ich weiß nicht, was
das
du genau
hast,
gesagt
hast. Das hast du gehört, ne? Also, ja, da würde ich ja nicht geschenkt hingehen.
Ja, genau. Also das war so richtig. Also sag mal, wie geht ihr damit um? Ich wollte das nämlich nochmal zum Thema machen.
Wir machen drei Kreuze, dass er nicht mehr da ist.
Ja, gut. Aber jetzt, weil er gegangen ist. Aber genau. Aber in dem Moment, ich habe oft drüber nachgedacht. Was, also Hürzeler verschenkt die Möglichkeit, mit diesem Verein, die ihn so lieben und sowas, in die erste deutsche Bundesliga aufzusteigen und dort wirklich auch nochmal aufzuräumen vielleicht. Einfach mal an sich zu glauben und was zu erreichen. Und diese Liebe nach England ist so viel größer, dass er dieses Geschenk, diese Möglichkeit nicht wahrnimmt.
Also das ist nicht das, was ihm vor, ich werfe ihm eigentlich gar nichts vor.
Nee, aber das ist ja kein Vorwurf. Das ist
aber das
also,
finde ich sogar sehr nachvollziehbar, weil er hat als Trainer des FC St. Pauli so eine Art Kurzstipendium da in seinem Urlaub gemacht, ist schon lange bekennender Fan des Trainers von und der Spielweise von Brighton gewesen, hat sogar offen gesagt, dass er das Spiel von St. Pauli an diese Philosophie anlehnt und dass das sein großes Vorbild ist. Das wäre ungefähr so, als ob dich irgendwie der Chef von Armani anruft und sagt, du übernimmst jetzt unsere Filiale in Mailand. Da wirst du auch nicht sagen,
ja, tut mir leid.
Ja, aber wenn ich Filiale von Adidas mich entscheiden müsste dazwischen, dann vielleicht
aber eine andere Geschichte. Du warst noch nie in Herzogenaurach, ne? Ich glaube schon, dass du dich für Mailand
entscheidest. Dieser Vergleich ist für
die Tatsache, er ist jetzt gegangen und es ist gut. Aber letzten Endes merkt man halt, das sind zwei Sachen. Ich glaube, er hat halt ein ganz großes Ego, er hat seinen persönlichen Karriereplan und alles andere zählt er nicht. Und das zieht er durch. Ja. Vielleicht war das aber auch die Voraussetzung dafür, dass du St. Pauli so gut gespielt hat in den letzten anderthalb Jahren, weil so ein egoistischer Geist durch den Kader gezogen ist, durch die Abteilung, der dann dazu geführt hat, dass du auch außergewöhnliche Leistungen gezeigt hast. Ich glaube, das hat was miteinander zu tun und das ist vielleicht dann auch seine Leistung, aber rein menschlich gesehen, er hat ja eh nie ganz zu St. Pauli gepasst und wir waren ja hier im Podcast auch immer sehr distanziert zu ihm, gipfelnd in deiner respektlosen Ansprache, Hürzi Baby. Ich weiß noch hier, als Martin hier war, Martin Drust, dann so, Hürzi Baby, das kannst du doch nicht sagen, ne? Der Mann ist hier der Fabian Hürzeler.
Der Hürzi, Baby.
Das ist ganz andere Sache. Ich meine, dass jetzt aber er, wenn er in Brighton ist, dann sich von seiner Berateragentur dazu hinreißen lässt,
das ist der Punkt,
großkotzige Kommentare über die Arbeit von Nagelsmann zu machen, wo ihm keiner nachgefragt hat.
Ja, das würde ich jetzt, da muss so, ich mal was zu sagen.
Ja.
Es ist ja irgendwie ein Interview gewesen einer Zeitung und sowas. Und das, wo ihn keiner nachgefragt hat, das ist immer so, du gibst vielleicht ein Interview darüber, dass dein Traum wahr wird, dass du in Brighton bist. Und dann redest du vielleicht die ganze Zeit über das, warum du da bist und was du da vorhast. Und dann fragt dich derjenige auch noch, was halten sie denn? Und stellt die Frage vielleicht auch noch so ein bisschen so, dass du kaum Spielraum hast zu antworten. Und da würde ich jemanden in Schutz nehmen. Und dann wird sowas rausgezogen aus so einem Interview, diese eine Bemerkung, weil das in Deutschland im Moment sonst, das andere interessiert kein Schwein und das empört alle und das ist, macht natürlich Klicks. Und deswegen, da würde ich die meinen Schutz nehmen, dass so jemanden, dass eben genau sie nach sowas gefragt werden und nicht so sind, ach, ich wollte noch was zur Nationalmannschaft sagen. So, und aber mal das abgehakt, ist
ja,
es...
Ja, aber das Interview ist ja schon autorisiert worden, denke ich mal.
Ja, aber
der hat ja schon, allein dass er dann zu so einer Sache interviewt wird, soll er sich doch praktisch um Brighton jetzt kümmern.
Ja gut, aber da hätte man, da könnte man sagen, das ist dann seine Unerfahrenheit, dass dieser eine Satz vielleicht aus einem großen Interview dann jetzt so dann hätte er sagen müssen, okay, jetzt ist gerade EM, da sage ich nur mein Respekt zur Arbeit oder sowas. Und sowas würde er vielleicht machen, wenn er ein bisschen erfahren wird. Oder er ist eben arrogant und scheiße. Also
ja, ich glaube, genau. Das ist ein bisschen auch so ein Autist.
Aber glaub,
vielleicht hat der Ärzte vielleicht gar nichts dabei gedacht.
Ist es jetzt einfach nur Brighton oder haben sie vielleicht, hat er vielleicht bei St. Pauli Ideen vorgeschlagen, Spielerkäufe und alles wurde gesagt, du, sorry, mein Lieber, das nein, ist alles nicht möglich und er sieht sich als Absteiger. Nein, und in Brighton haben sie ihm gesagt, du, was willst du haben?
Nein, es ist.
Wen willst du haben?
Es gab ja, wie lange haben diese Vertragsverhandlungen gedauert?
Mindestens 2 Monate.
Oder fast länger?
Fast ein Vierteljahr.
Und wenn ich mich nach 2-3 Monaten dafür entscheide, bei St. Pauli zu unterschreiben und dann irgendwie einen Monat später sage, du, ich habe jetzt ein ganz tolles Angebot bekommen, was ja auch nicht, sage ich mal, aus der Luft fliegt, dann frage ich mich wirklich, für was er schon so ein bisschen steht. Also für mich ist er das Gesicht des modernen Erfolgsfußballs.
Aber wenn er wusste, dass er nach Brighton geht und er wusste irgendwie, dass vielleicht ist alles schon gedealt gewesen, er bringt Ruhe in den Verein, wenn er sagt, ich stehe voll zu St. Pauli.
Damals war Brighton noch nicht klar, weil wie ist der Vorgänger von ihm? De Zerbis?
Ja.
So. Und der, man weiß noch nicht genau, geht der jetzt, geht der nicht, oder vielleicht hätte erstmal ein anderer kommen sollen. Der hat einfach ganz klar geguckt, zu dem Zeitpunkt, wo er bei St. Pauli unterschrieben hat, hatte der noch kein Angebot des Schriftsreifen.
Ja, aber vielleicht hat der Brighton gesagt, pass mal auf, wenn du bei St. Pauli unterschreibst, wir kaufen dich da raus, wir wollen dich haben.
Nee, das glaube ich nicht.
Aber steig mal auf mit denen.
Nee, die hat einfach
bei St. Pauli mit anderen Personen. Ich glaube, dass man ihm und auch seinem Berater und vor allem Bornemann ohne dass wir natürlich dabei gewesen sind. Und wenn wir dabei gewesen wären, dürften wir es euch nicht sagen, ohne euch danach zu verschießen. Aber nein, was ich sagen wollte ist, ich glaube schon, dass der Deal, dass er bei St. Pauli unterschrieben hat, dass jedem klar war, dass wenn tatsächlich ein Verein kommt, der Brighton, Bayern oder Bordeaux heißt, der ihm eine internationale oder eine größere Perspektive bringt, als mit St. Pauli das erste Jahr Bundesliga zu spielen. Dass man da ein Gentleman's Agreement hatte, du unterschreibst jetzt und dann lassen wir dich raus für XY Millionen. Und das ist eigentlich die gute Nachricht, dass das Hürzeler mitgemacht hat, weil er hätte sich ja auch auf die Hinterbeine stellen können und sagen, nö, mein Vertrag läuft aus, ich guck mal, lass uns doch erst im Juni drüber sprechen. Und Bornemann ihn dazu gebracht hat, zu sagen, nee, lass uns das jetzt machen und sei so fair, wenn du wirklich so eine Chance bekommst, wie jetzt in Brighton er ja bekommen hat, dann sollen wir auch was davon haben.
Ja, das war ein guter Deal. Und ist es auch für ihn viel geiler, für wie viele Millionen sind das jetzt gewesen?
Ja, zwischen 5 und 8 mit einem Bono.
Ja, nee. Aber es ist doch für einen Trainer viel geiler, wenn du für 5 ja, bis 8 also, Millionen irgendwo gewechselt hast als ablösefrei.
Also ich, tut mir leid, ich bin da irgendwie.
Und da gibt's immer noch Handgeld irgendwo.
Ich finde das ja gut, wie ihr das alles rechtfertigen wollt. Ich bin der Fußball-Nostalgiker.
Ja, aber sag doch
von meiner Seite aus kann der da in Brighton Fragstück liegen.
Ja, aber warum? Weil du es scheiße findest.
Nein, weil es hier geht um meinen Verein, es geht um St. Pauli und der Rest interessiert mich
nicht. Ja, aber ich möchte jetzt mal wissen,
ich möchte auch nicht wissen, was jetzt zum Beispiel die Kölner Fans darüber denken, dass das erste Spiel gegen euren neuen Trainer geht.
Ja, da können die ja nichts und wir ja nichts für. Und ja, das wieso? Ist ja extra so gemacht. Damit ja. die, wir haben 3 Spiele, bevor die Bundesliga losgeht. Also eure kommende Zeit. Diese 3 Spiele willst du so viele Leute abholen, wie du willst. Was lässt du spielen?
Nimmst du dich mit?
Zum Spiel oder wie?
Ja, nimm mich schon mit. Wenn du Zeit hast, nimm mich schon mit.
Okay.
Ich vermisse die zweite Liga jetzt schon.
Na, also, was machst du? Du lässt den HSV gegen Köln spielen. Du lässt den HSV gegen Hertha spielen. Wir spielen Hannover und so. Na klar, du willst in den ersten Spielen so viel Anreiz schaffen, weil alle nach einer EM auch heiß sind und dann vielleicht angefixt werden. Also jetzt welche, die zum Beispiel nicht einem Verein speziell angehören, aber dann schauen wollen. Also letztes Jahr haben wir angefangen gegen Schalke, ging's weiter gegen Karlsruhe, dann Hertha. Also auch die Spiele wurden wieder am Anfang gemacht. Der HSV eröffnet wieder. Du willst den HSV immer so lang wie möglich in der zweiten Liga haben, wenn du es kannst, um die groß zu halten. Und deswegen
und zur Not auch mal 14 Minuten nachspielen.
Das ja. Oder holst einfach solche Leute wie Kunz und setzt ihn beim Dings ein und holst dann Davy Selke.
Aber lass uns doch mal ganz kurz über den HSV sprechen, weil das ist ja viel spannender als der FC St. Pauli, finde ich jetzt.
Finde ich aber auch.
Also Stefan Kunz, Stefan Kunz, mach noch mal einen Jägermeister frisch für den jungen Mann, ne? Weil der muss
Stefan
ja jetzt
Kunz, der eigentlich die Türken groß gemacht hat, die dann deswegen so eine tolle EM gespielt haben, ne? Das hat nur der Italiener da abgemolken. So, ja. Das wollte ich nochmal.
Okay, du meinst also, das ist der türkische Fußball, ist der kommende HSV-Fußball.
Nein, also Kunz hat ja die Türken gemacht und ist dann aber wegen Erfolglosigkeit doch gegangen und der Italiener hat einfach nur abgemolken, was Kunz vorbereitet hat. So, das ist jetzt ein anderes Thema. Kunz ist jetzt bei uns und hat dann schon Glatzel mit seinen, klar, das können die dann immer gut reden und so, du hast ja große Perspektiven, das war vielleicht letzte Chance, mal in die Bundesliga zu gehen. Ich hätte es verstanden. Einer von unseren, Laszlo Benisch, der auch bei der
EFL ist. Jeder hat es verstanden. Ja.
Aber jetzt holen wir Davy Selke, anstatt auf unseren Nachwuchs, die gar nicht so schlecht sind. Wir haben zwei gute Stürmer.
Und das ist ja mit Davy Selke halt eine Mann mit der Mütze-Nummer. Der Mann mit der Mütze hat auch Selke nach Köln geholt.
Aber da hat er doch auch nicht reüssiert, oder?
Nein, seitdem der, ich habe da damals
war gab verletzt
es
noch, immer, ne?
Damals gab es ein Testspiel in der Winterpause oder zu Beginn Ende der Winterpause. Da spielte der HSV beim FC und da kam gerade Selke, den hatten sie gerade aus Berlin dann geholt. Die waren froh, dass er der weg war. Und da ist der HSV gnadenlos untergegangen mit Tim Walter Fußball. Da hat Köln irgendwie 5-1 gewonnen. Das war ganz schrecklich für den HSV, aber okay, war ja im Vorbereitungsspiel. Ja, und Selke ist, wenn er spielt, ein ganz toller Spieler, aber er ist natürlich sehr verletzungsanfällig und er hat so eine Diva-Attitüde. Und die Kölner haben auch ihn nicht halten wollen, nicht um jeden Preis offensichtlich. Und der HSV war bereit, das zu zahlen. Und ich glaube, dass der Mann mit der Mütze,
er ist ja ablösefrei, er ist ja ablösefrei gekommen, weil er keinen Vertrag für die zweite Liga hat.
Ja, genau. Und dass er eine Wertschätzung auch kriegt vom Mann mit der Mütze. Ich bin mal gespannt, was Glatzel davon hält. Weil das ist für mich eine klare oder ändert das System.
Aber ich habe immer gesagt, ich will auf jeden Fall. Eigentlich habe ich immer gesagt, ich will einen dreckigen Stürmer, der schon wirklich Erfahrung hat und der einfach mal abgezockter ist und so viele
Vereine.
Ja, genau. Und die sagen ja, dass er. Es wird ja immer gesagt, dass Ex-Stürmer dann bei dem alten Verein, aber bei ihm sei es wohl sehr oft so, dass er gegen seine alten Vereine trifft, dann muss ihn Baumgart ja gegen Köln im ersten Spiel und im dritten Spiel gegen Hertha, haben wir das dann
ja,
auch?
Ja, das wird lustig werden.
Bringen.
Das wird spannend. Also allein deswegen ist es schon spannend.
Es ist doch, ja, aber jetzt sehr modern, so wird der FC St. Pauli wahrscheinlich auch ab und an mal spielen. Sehr modern mit einer Spitze und einem Stürmer um die Spitze herumschwimmend. Ein sehr schönes Bild, was Herr Blessin gemacht hat. Und ich meine, Herr Baumgart wäre auch jemand, der auch mit zwei Spitzen spielen
kann. Ich wollte St. Pauli Selke holen, aber wir hatten nicht das Geld dafür.
Wir haben einen ganz jungen Typen.
Hätte unser Gehaltsrahmen
gespielt. Hört auf den Namen. Otto Stange. Wie mein Sohn, Otto. Genauso alt wie mein Sohn leider nicht ganz so erfolgreich, Fußball. 17 Jahre, Otto Stange, hat gut in den unteren Ligen performt und den haben sie endlich mal nach oben geholt. Mehr will ich gar nicht darüber sagen.
Kann man ihn ausleihen?
Ja, also ich würde ihn ausleihen, wenn er dann einfach Spielpraxis bekommt.
Der ist ja süß.
Otto Stange, ich kenne auch noch den Vater, der hat bei
ihm die Stange gehalten.
Lockt immer sowieso, aber ja, sehr gut. Der hat so ein Vereinsheim, so mit
Lockstedt. Der hat einen geilen Zweitnamen.
Ja, der ist Brasilianer zur Hälfte.
Genau.
Also,
Otto Emerson.
Otto Emerson, ja cool. Papa Josh, kenne ich persönlich, liebe Grüße. Und Mutter ist Brasilianerin und wenn wir das verpassen, dann kann er doch für Brasilien spielen. Ne? Also müssen wir gucken. Das wäre ja HSV-like normal, dass wir so einen Andi Brehme, der damals mit seinem Vater kam zum HSV, Ja, jetzt, ja, der kann bei uns in der zweiten spielen, hat damals, wer hat es gesagt? Wer war damals Günter Netzer? Ja, kann in der zweiten spielen. Nee, mein Sohn spielt nicht in der zweiten. Das ist ja Verbandsliga und da hat er ja schon gezeigt, dass er alles kann. Nee, ja gut, dann nicht. Dann ist er nach Saarbrücken und hat dann da unten Karlsruhe oder Kaiserslautern seine Karriere gemacht. Und nach wie vor Günter Netzers größter Fehler. Aber das haben sie ja auch oft gehabt. Oliver Bierhoff oder sonst wen nicht zu erkennen. Und na gut, die Stars, die jetzt gegangen sind, sind einfach gegangen, weil sie zu gut waren. Und dann da wurde der Wert erkannt. Ein, was weiß ich, Salihamidzic oder
Jonathan Tah,
wo wir nochmal ordentlich Geld bekommen, weil Beiersdorfer so ein wieder, also nach Leverkusen, wenn er verkauft wird, kriegen wir so und so viel. Das habe ich euch schon mal aufgeschrieben, habe ich auch vergessen. Aber da gibt es nochmal so 3 Millionen nach 10 Jahren. Sowas ist natürlich geil.
Ich finde, das sind auch so.
Das sind geile
Verträge. Ja, das sind vor allem auch coole Deals, weil sie den Ausbildungsverein nochmal richtig honorieren.
Und weil du dann auch wirklich sagen kannst, wenn er bei euch so abgeht, dann ist es ja auch nicht schlimm, dass ihr noch diese 10% an uns zahlen müsst. Ne? Dann könnt ihr ihn ja vielleicht für 30 Millionen verkaufen. Dann habt ihr einen richtig geilen Deal gemacht und dann tut es ja auch nicht so weh. Genau, genau so ist es ja auch.
Ja.
Deswegen unterschreibst du so eine Klausel ja auch eher, weil du bei den meisten Spielern ja denkst, ja, wird nicht ziehen. Und wenn, dann haben wir ja den geilsten Deal gemacht. Also immer reinschreiben. So.
Ja, aber ja, das ist ganz toll. So. Also Otto Stange, melden wir uns, merken wir uns. Otto Emerson Stange.
Aber gehen wir auch mal Sanne ein. Der Sanne, auch einer, der ist ja inzwischen schon so 20, 21, der hat allein in der zweiten Mannschaft 6 Tore in einem der letzten Spiele geschossen. Das ist ein kleiner Stürmer. Der hat einmal schon gegen Magdeburg beim HSV spielen dürfen vor 1,5 Jahren, hat auch gleich ein Tor gemacht und sowas, aber nie wird der eingesetzt und der wird jetzt wieder wahrscheinlich verliehen oder sonst was. Wir haben ja.
Und der sieht ja aus wie der Urenkel von Uwe Seeler.
Ja, er ist auch nicht viel größer und es ist nicht so der.
Richtige stämmige Beine
jetzt. Der stämmige Beine, aber glaube ich nicht ganz so groß.
Mhm.
Aber der muss mal gucken, was der für Tore schießt, also die Menge und so. Das ist einfach ein mega Stürmer und einmal, wie gesagt, hat er schon für die erste gespielt, aber ich habe das Gefühl, jetzt wird er langsam immer älter, schon über 20 und dann ist irgendwann auch mal, ja, den musst du verleihen, der muss irgendwo spielen, sonst versauert er der zweite. Ja,
zum Beispiel bei St. Pauli in der Bundesliga. Ich hätte damit kein Problem.
Also ich hätte damit auch kein Problem, aber das geht eben nicht als so.
Ja, wir sind sowieso da in 80er Jahren, unsere Mannschaft, das waren ja alles ehemalige HSV-Spieler, die von HSV nicht gut genug waren.
Stanislavski
und alle.
Ne? So. Bene, Pliquet.
Also gab immer wieder. Also
Raster gefallen beim
HSV. Aber das ist ja auch, passiert ja heute auch nicht mehr. Heute ist der Markt so international, da wird Bornemann niemals ein Spieler aus Hamburg nehmen.
Also, wie ist denn eure Einschätzung? Also Baumgart ist ja schon von Stefan Kunz sehr freundlich, aber doch wohl eingenordet worden.
Ja, das ist doch beim HSV. Jetzt komme ich, ne? Ich der große HSV-Kenner. Es ist doch Politik beim HSV. Der HSV ist doch eine Schlangengrube, ne? Du hast 2 große Sponsorenlager, das Lager Block, das Lager Kühne. So. Und die sagen immer hier Geld, 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 holt die und die Spieler oder auch nicht. Und da gibt's dann immer diese ganzen Querelen und so fort. Kunz ist jetzt hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, warum soll ich den Trainer jetzt auswechseln? Da mache ich mich ja angreifbar. Da ist dieser Mann mit der Mütze und der Mann mit der Mütze soll es erstmal zeigen, was er drauf hat. Wenn der Mann mit der Mütze nicht performt, kann er immer sagen, das war nicht mein Trainer, auf Wiedersehen. Er hat einen zweiten Schuss und das macht Kunz so gesehen ohne Not. Warum soll er den Baumgart rausnehmen?
Ja, das war ja.
Nein, das ist ja auch
das
einer.
Das wollte ich ja gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass Baumgart ja vorher explizit gesagt hat, Spieler unter 25 sind.
Nein, aber
unfertig.
Das wird über ihn
machen
gesagt.
Arbeit.
Es wird über ihn gesagt.
Machen Arbeit. Und jetzt hat er, nachdem Stefan Kunz da war, der ja wohl über Horst Rubesch kam und ein ausgezeichneter, ein etablierter Jugendförderer ist, ist er zurückgerudert. Er hat gesagt, ja, bei mir, also ich habe mit Stefan gesprochen hier, wir machen
entscheidend ist doch, dass der HSV aufsteigt. Ob der mit jungen Spielern aufsteigt oder mit alten Säcken, das ist doch vollkommen egal. Abgerechnet wird nächstes Jahr im Sommer. Ne?
Ja, also das ist schon lange vorbei, dass man jetzt sagt, ja, nee, wir geben uns ein bisschen mehr Zeit, lieber ein paar Jahre länger zweite Liga und dann bauen wir lieber irgendwas auf, alles am Arsch. Jetzt sind wir jetzt das siebte Jahr da, jetzt muss man einfach aufsteigen und dann holst du den eben auch mal, und das ist ja auch mein Reden, dann holst du halt so einen David Selke. Klar, das ist keiner, der in der Zukunft, vielleicht wird er noch ein Jahr erste Liga, wenn man aufsteigen würde, da mitspielen, aber das ist eben keiner, der jetzt für den neuen HSV stehen könnte, sondern jetzt muss der HSV mit aller Macht rüber und dazu brauchst du auch mal so abgewichste Spieler und eigentlich auch abgewichste Typen, und das ist ein Baumgart nach wie vor, ob der Richtige ist oder nicht, ich habe ja meine Zweifel auch schon, aber ich würde auch nicht jetzt wieder wechseln, was soll der ganze Scheiß, und Kunz ist ob es ein Kunstgriff ist, nein, aber Kunz ist eben auch einer, der einfach Erfahrung hat, und lass sie doch jetzt mal machen, und ich
aber da wir ja gerade das Thema Horst Rubisch hatten, gerade eben, wir spielen gerade aktuell
Deutschland gegen, gib mir eine Sekunde.
Ja, eine Sekunde.
Ich weiß, dass sie haben gegen Island verloren und müssen heute alles wieder gut machen gegen Österreich.
Genau. Und wie steht's gerade?
3-0.
3-0, siehst du.
Ah, ja. Aber das ist jetzt dreimal richtig und einmal geraten. Und Rubisch hat gesagt, wir werden ein ganz anderes Gesicht zeigen. Und gut, ich hatte es gerade im Kopf, ich wollte es mir hier aufschreiben, ich will euch was fragen. Wollen wir nicht jetzt ist das vorbei. Die erste Bundesliga, euer Thema, beginnt erst Ende August. Wollen wir nicht die deutschen Damen verfolgen bei der Olympischen Spiele?
Wir machen ja,
bei den Olympischen Spielen und darüber einen Podcast machen?
Ja, das machen wir.
Wir machen ein Tippspiel.
Ja, gut, ein Tippspiel machen wir, aber einen täglichen Podcast. Nein, aber ein Podcast zu den Frauen.
Paris Daily.
Also es geht nächste Woche 25. los, glaube ich.
Und dann machen wir jeden Tag.
Und wir begleiten die Frauen. Was haltet ihr davon?
Das finde ich sehr schön.
Machen wir gerne, aber ich muss dir sagen.
Machen wir jeden Tag 3 Stunden?
Du hast Urlaub oder was?
Nein, ich hab meine Superpower. Meine Tochter ist ja Fußballfan.
Du hast sowieso immer recht und gewinnst bei allem. Also du denkst jetzt wieder, er denkt wieder nur an das Tippspiel.
Ja, aber er kann ja den Tippspielpart.
Ja, du kannst ja 2-1 alles tippen.
Guck mal, wer hat die Tore gemacht? Damit wir den Namen mal hören.
Schüller.
Ja, Pop. Super. Schüler hat das 3-0. Der Mann hat Ahnung. Mhm. Und dann hat noch Tore gemacht Bühl und Brandt.
Mhm. Brandt kenne ich, Schüler kenne ich auch.
Ja, ich habe hier mich ganz eindeutig geoutet als Damen-Nationalmannschafts-Fan. Stimmt, das Spiel wollte ich gucken und so. Weil ich ja.
Also ich tue mir doch immer so schwer mit den Namen. Also ich spiele zum Beispiel Tor Berger. Ich habe Berger nie gekannt. Wer ist Berger?
Ich kenne nur Almut Schulte.
Ja, genau.
Die ist jetzt wieder zum HSV als mit Trainerin. Und die hat ganz süß mit Arne Zeigler zusammen eine Folge gemacht, wo sie beide vorher einiges getrunken haben und sehr lustig sind, und dann der Köster nüchtern bei sich zu Hause und die beiden so albern und so, und er sehr genervt.
Oh, die höre ich mir an, weil der Köster ist ja eh so ein Verlagssachbearbeiter.
Nein, aber
mit eingebauter Arroganz.
Er hasst das total, dass ihm das nachgesagt wird, aber du merkst es, und die beiden sind so lustig.
Ja, ich mag den nicht, aber.
Nein, aber ich
finde,
kann man auch nicht
man
mögen,
spürt aus jeder Pore, so, dass der bei Grönland ja groß geworden ist, und das ist einfach. Ja,
das sind so Insider-Sachen, die kenne ich
alle. Spürt das einfach.
Aber ich finde, damit hat unser schön. Podcast die zweite Aufnahme, die erste haben wir ja leider nach einer Stunde verloren, und wenn wir jetzt nichts falsch machen, dann behalten wir diese. Hat das eine tolle Wendung genommen, weil wir jetzt noch zu den Frauen gelangt sind. Sag doch mal die Minute. Ich sag mal 75.
Nee, 63. 65.
Oh, da ist ja noch einiges drin.
Da ist noch einiges drin. Und da freut mich total, und ich sag mal, das wird das Highlight in diesem Jahr werden, die Olympischen Spiele mit Horst Rubisch.
Die Olympischen Spiele mit Horst Rubisch. Ich habe frei und ich liebe es, Olympische Spiele zu gucken. Es ist ich werde viel gucken. Die deutschen Männer sind nicht qualifiziert. Da müsste sich die EU, was weiß ich, hätte durch Europa Titel, sondern eine gewisse Höhe hätte man erreichen müssen. Dann hätten sich die deutschen Männer auch qualifiziert. Wer da dann wieder hingefahren wäre, das ist ja bei Olympia immer echt schwierig. Bei den Olympischen Frauen spielen die Besten Deutschlands. Die Männer hätten ja nicht die Besten geschickt. Das ist also immer so ein Ding. Ne? Da spielt so ein Nachwuchs, so eine U20.
Das ist so wie bei den Basketballern und Eishockey in den USA und Kanada. Ne?
Ja, wobei die dann auch plötzlich mal die Besten geschickt haben, als sie merkten, jetzt müssen wir auch mal einen Titel holen, die Basketballer. Ne?
Stimmt.
Und
obwohl das war auch eine, das stimmt, das war auch eine abgefahrene Olympische Spiele.
Er meldet sich. Der
Einspruch hier kommt von Map, Philipp Köster-Bärchen, Gunnar und ja. Unsinn. Wo kommt Philipp Köster her?
11 Freunde.
Ja, ja, aber wo ist er geboren worden? Wo ist er aufgewachsen? Ach, damit erklärt sich auch
Bielefeld, er ist Bielefeld-Fan.
Sehr gut. Und das war sein erster Verein und da hat er eben auch ein Fanzin gemacht und so
Nein,
weiter.
Nein, er ist der größte Bielefeld-Fan
ja.
überhaupt.
Und das muss man mal sagen. Ich meine, natürlich hat Gruner und ja geschäftlich nach Freunde und so. Aber nein, der kommt, der ist richtig so.
Bertelsmann.
Der ist wie
Gruner und ja, Bertelsmann, hallo?
Ja, Bielefeld ist nicht Bertelsmann.
Direkte Gütersloh, das ist daneben.
Ja, ja.
So egal.
Nein, der Typ kommt von unten. Das ist Fortuna Köln, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig.
Der ist absoluter Arminia-Fan.
Der
und das ist dritte Liga.
Der ist Ostwestfalen.
Ja, das macht mir ihm sympathisch, weil der ist so heiß auf die nächste Saison, die Trikots und redet über die dritte Liga. Das ist doch schon sympathisch.
Ja,
ne?
gerade gehalten. Wäre aber nach Schief gegangen. Danach wären sie in der vierten Liga gelandet.
Ihr meint, ich tue ihm Unrecht.
Ja.
Mir das nochmal.
Das sind solche Fabi Klos und solche Leute.
Und seit 2002, bis 2002 war er Mitglied bei welcher Partei?
Die Partei?
Der SPD. Und ab 2019 ist er wieder in der SPD.
Jetzt kommt's aber.
Du wolltest jetzt kriegst du alles zu hören.
Jetzt mögen wir den plötzlich, oder?
Nee, jetzt mögen wir. Das ist ja irgendwie wie Olaf Scholz aus Ostwestfalen plötzlich.
Ist er auch SPD?
Ja, ist auch aus Ostwestfalen. Ostwestfalen. Idioten, Scheiß Arminia.
Ja, also.
Apropos, wie oft ist Arminia Bielefeld abgestiegen?
Bierhoff?
Sechsmal.
Oder wie oft?
Sechsmal so ungefähr, ne? Ja, ja. Mindestens.
Eine Fahrschulmannschaft.
Ne? Obwohl ich sagen muss, die Bielefelder sind mir sympathisch, obwohl sie ja
eure Freunde sind das doch.
Das sind doch die Freunde des HSV wegen der Farben. Farben.
Oh, wir sind leider mit so vielen Blau-Weiß bis mit so vielen.
Ich habe auch so viele blau-weiße Schals zu Hause. Ich könnte auch mitkommen nach Köln.
Braun hast du eigentlich gefühlt 3 Vereine auf der Welt oder so? Wie wäre es denn noch in den Originalfarben braun?
Ich glaube.
Echt? Braunschweig vielleicht? Nein, auch nicht. Die sind gelb, ne? Gelb, blau.
Ich glaube, Oakland ist noch braun.
Ja, das ist Baseball.
Ja. Nee, die Oakland A's sind ja grün und gelb. Aber die Fußballer von Oakland.
Auch eine schöne Mische. Grün und gelb. Das ist wie grüne Banane. Kennst du noch den Drink?
Blue Curaçao.
Blue Curaçao und grüne Banane.
Blue Curaçao mit Bananensaft, das wird grün.
Nein, aber es wurde doch mit Orangensaft gemixt. Ja. Grüne Banane mit Orangensaft. Ja.
Es gibt Braun-Weiß 33 Berlin.
Ja gut, aber die Farben jetzt.
Ja, aber die gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Aber die gab's wahrscheinlich auch braun-weiß.
Das geht ja braun wie Scheiße. Weiß
aber,
wie
Schnee. Das sind die Farben des FC. Das war doch schön. Da haben wir auf dem Dom gesungen, geschunkelt mit Erna und mit Dieter. Und dann haben wir auch angeheuert, weißt du, dann sind wir ein halbes Jahr durch Deutschland gefahren und haben Lose verkauft. Das war schön.
Ehrlich, aber du erzählst in letzter Zeit Sachen über mich. Beim Baseball, als wir waren nach 40 Jahren, wir haben Baseball gespielt, da erzählt er, fragen ihn, ey, ihr beide, seid ihr immer noch solche dicken Freunde? Naja, im letzten Jahr hat sich das wieder ergeben, aber vorher ist Oliver in Amerika gewesen und so. Was ist denn los?
Hat Karriere gemacht.
Also, nichts davon stimmt.
Hier, ich habe einen Verein aus
Die Bash
aus
Brothers. Aber das
ja, Carsten. die Booker.
Nee, Club Atletico Platense.
Platense.
Gründung 12. Mai 1905.
Hast du eingegeben, welche Trikotfarben sind
ja,
braun?
Ja.
Welche Nationalmannschaft hat braun?
Buenos Aires. Stadion bietet
Verein. Belgien. Belgien hat braun.
Ciudad de Vicente Lopez.
Belgien hat braun, blau, Tim
braun,
und
Schuppi. Ja,
sehr Belgien. Gut.
Aber das sind die Auswärtstrikots. Die haben sie nur einmal getragen.
Ja, die hätten sie mal öfter tragen sollen. Ne?
Das ist übrigens auch die Enttäuschung. Die enttäuschendste Mannschaft der EM ist aber
ja,
klar.
Ja, gut. Ne? Aber jetzt, das ist das letzte Mal, dass man den Geheimfavorit Belgien.
Ja, das macht jetzt keiner mehr. Und nächstes Mal gewinnt sie die Europameisterschaft, weil keiner mehr die goldene Generation.
Und wo ist die Europameisterschaft nächstes Mal?
Ich glaube in...
Na?
Ich weiß es auch.
Nein, du weißt es nicht.
England und Irland.
Und Schottland.
Und Wales wieder nicht.
Und es kommt auch in Nordirland, wobei da das Problem ist, das Stadion, was sie da ausgewählt haben, oder Belfast, irgendwie so ein altes Rugby-Stadion.
Oh, das habe ich gesehen, das Stadion.
Das ist so marode.
Belfast, dass sie
sich überlegen, ob sie sich zurückziehen, weil es einfach zu teuer wird, das da zu machen. Aber, politisch müssen sie halt machen.
Aber es sieht doch so toll aus. Habt ihr diese Aufnahme von oben gesehen?
Ja,
das sieht aus, als hätten sie da irgendeinen irischen Häuptling vergraben und 2000 Jahre nicht den Rasen gemäht.
Total
geil sieht das aus.
Wieso in England? Das letzte Finale war, also das war noch vor diesem Finale, war doch in Wembley und sowas, aber diese EM in ganz Europa. Das war ja auch so eine verrückte Geschichte.
It's coming home, it's coming home, it's coming,
it's coming home. Yeah, it did not come home, but it came
coming home.
Very close to
home. Very close to home. Ach ja, sie ja,
Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt einiges vielleicht aus, wir haben die erste Stunde aufgenommen.
Von Amida Bielefeld bis Brighton, alles. Von Southgate bis North Irland.
Wir haben über St. Pauli, über den HSV geredet, was ja eigentlich auch die Idee ist.
Ja, das ist ja der Witz. Wir
müssen über den Scone of Stone reden.
Ja, okay.
Der Scone of Stone, das ist ja der Krönungsstein, der in Edinburgh in der Burg dort liegt. Und das ist der Stein, wo die schottischen Könige irgendwann im 13. Jahrhundert gekrönt wurden.
Und den Fußball.
Und der wurde dann, als denn die Engländer die Schotten dann irgendwie dann im 18. Jahrhundert endlich unterworfen haben, wurde dieser Stein nach London gebracht, ne, zum den Tower. Und ist dann irgendwann unter John Major dann wieder nach London, nach Schottland gebracht worden. Und eigentlich müsste der eine Rolle spielen bei dieser EM, ja, dass das wär, du da.
Wenn da, die Engländer gewinnen, dass sie den wiederkriegen, oder
was? Da wird die schottische Mannschaft nochmal von Priestern.
Ja, aber er ist doch in Schottland, oder was jetzt?
Blut. Ja, der ist jetzt in Schottland, aber der zum Beispiel hat Charles darauf verzichtet, dass dieser Stein nochmal nach London kommt. Also er hat sich selber aufgemacht und hat sich dann auf diesen Stein dann gesetzt und wurde dann dort gekrönt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und es dann erst hat sich dann auch nochmal dann.
Ja, weil sie Angst haben, dass Schottland sich emanzipieren will und raus aus dem Brexit und so. Die sind angefixt gewesen, deswegen. Ne? Ja, da muss man auch aufpassen. Ne?
Aber das ist doch auch ein schönes Abschiedsbild. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab doch diesen einen Schotten, ich glaube in Glasgow, der vor seinem Haus immer die Flagge des Gegners von England geflaggt hat. Slowenien war das, glaube ich, ne? Oder Slowakei?
Aber die Schotten haben
und
die Schotten haben auch auf ihrer Times oder was auf der Hauptzeitung am Tag des Finales so ein Bild wie ein Spanier, so ein Schotten. So ein Engländer in Form eines Fußballs und Fett und sowas dafür, dass ihr, dass euch die Engländer auf Mallorca oder sonst wo immer die liegen und all diese ganzen Sachen dafür dürft ihr sie heute. Also es war ganz klar, dass die Schotten für oder gegen England waren und das haben sie dann klar auf ihrer Hauptzeitung.
Ja, natürlich. Und da gab's ja Pubs, die haben überall nur spanische Flaggen und dieser Typ, der hatte eben alle Flaggen von der Slowenien, Slowakei und was er alles irgendwie gegen England also gespielt hat. Nur die spanische nicht. Und dann wurde aufgerufen, auch in der lokalen Presse, ihm doch eine spanische Flagge zu schicken, damit das nicht jetzt am Ende noch in die Hose geht. Und dann habe ich heute in Schottland in der Presse gelesen, wo dann geschrieben wurde, Schottland hat übrigens genauso viele Europameisterschaften gewonnen wie England.
Erstmal sehr gut. Und Frage Nummer zwei. Erste Frage. An wie vielter Stelle kommt die schottische Presse bei dir, wenn du die ausländische Presse liest? No? Also du hast in der schottischen Presse gelesen.
Ich lese morgens erst die drei Stunden
ausländische Presse. Ausländische Presse. Aber auch nur wenn ich auch, aber nur wenn Deutschland gewinnt und dann the Germans, the Deutsche.
Der Pressespiegel aus dem Ausland ist Gazzetto dello Sport, Il Panzer Trio.
Deutsche Panzer rollen wieder oder the German Tanks. Oh Gott, das wurde wirklich geschrieben.
Das wurde alles wieder geschrieben.
Ja. Nein, es wurde nicht wieder geschrieben, denn wir haben ja nicht.
Ach ja, genau. Nee,
gut, okay, also wir halten noch mal kurz fest, bevor es jetzt abdriftet. Das ist die zweite Aufnahme, die erste wurde gelöscht, aber ich glaube, wir haben es ganz gut nachgelegt. Wir haben beschlossen, das hätten wir vielleicht vorher nicht, weil während dieses Podcasts die deutsche Nationalmannschaft der Frauen mit den besten Teilnehmerinnen sich im letzten Spiel vor den Olympischen Spielen nochmal ordentlich präsentiert hat und zur 65. Minute 3:0 führte gegen Österreich. Und wir diese Damen-Nationalmannschaft podcastmäßig nochmal begleiten wollen.
Begleiten und verehren.
Weil wir jetzt ja auch wenig Ideen haben, wie wir das hinkriegen in Zukunft mit erster und zweiter Bundesliga. Haben wir da wieder
einen Grund? Ich hätte da schon eine Idee.
Ja, okay, aber
Aber den können wir dann nebenbei mal besprechen. Ich so wie Arminia Bielefeld. Oder Fortuna Köln ist noch gar nicht vorgekommen in unserem Podcast.
Oh, natürlich hatten wir Fortuna Köln.
Ach so,
im ersten Podcast hatten wir den. Und da habe ich noch diese Zeitspiele. Oder das war im zweiten Teil, ne?
Das war im zweiten Teil, glaube ich. Im
zweiten Teil, wo ich erzählt habe, wie damals in der zweiten Liga
natürlich,
Nord.
Gegen Waldhof Mannheim, natürlich.
Ja, Waldhof Mannheim,
die super, damals. Spur noch mal kurz zurück an die Stelle. Das ist sehr interessant.
Super gute Geschichte. Vielen Dank, Markus, dass wir hier in deinem Domizil am Tisch von dem Paul Breitner, Günter Mast, die Verträge über Jägermeister der ersten Bandenwerbung gemacht haben.
Und schickt uns Kommentare. Wer kennt noch Günter Mast? Wer kennt noch
Paul Breitner?
Kannte ich nicht, aber fand ich super interessant.
Der Hans-Spanier und der Hans-Braunschweiger.
Günter Mast, der sieht aus wie so ein Gründer, so ein Wirtschaftswunderunternehmer aus den 60er Jahren.
Also ein bisschen kräftiger, sage ich.
Bisschen kräftiger untersetzt.
Damals zählt es, also wenn du dünn warst du arm.
Genau, der sieht richtig proper aus, so nach dem Motto Wohlstand.
Ist ja so. Ja. Also in diesem Sinne,
wir haben ja,
dass ihr wieder zugehört habt.
Man kann nur sagen, kommt gut über den Sommer.
Und wir haben ja so einen geilen Jingle, der jetzt immer so.
Kommt gut über den Sommer, ich sag tschüss, vielen Dank.
Kommt gut über die fußballlose Zeit.
Nein, wir haben ja gerade gesagt, dass wir das wieder vergessen.
Ja, aber das ist doch, jetzt sind wir wieder bei der Sache.
Willst du sagen, dass das kein Fußball ist, Damen?
Ja, das hättest du jetzt gedacht, ich hab's dann gesagt. Und ich wollte nur sagen, das, was wir uns wir bei St. Pauli haben das Problem, dass wir jetzt ein Jahr lang zumindest Zweitliga los sind.
Aber
es wird eine harte Zeit für uns.
Es wird eine harte Zeit, aber vielleicht gibt es ja wieder ein DFB-Pokal HSV St. Pauli bei den Herren, oder? Also bei den Herren, da müssen wir erstmal unsere beiden Spiele überstehen. Aber bei den Damen vielleicht auch wieder. Wer weiß, ne?
Ah, das war ja lustig letztes Jahr.
Mit 19.000 Zuschauern. Vielen Dank und tschüss und bis bald. Dann.
Tschüss. Ciao. Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.